Ein kurzer Hinweis an all diejenigen unter euch, die gerade vor dem Kauf der ersten Wohnung oder der ersten Immobilie stehen. Wir haben gerade unser Buch komplett überarbeitet, auf den aktuellen Stand von 2024 gebracht, auf die aktuelle Marktsituation umgearbeitet. Es war also seit 7 Jahren nicht mehr so aktuell wie heute und ist damals wie heute die perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf der ersten Immobilie. Günstiger und effizienter kann man tatsächlich nicht starten mit dem Kauf der ersten Immobilie. Und wir möchten dich einladen, jetzt direkt diese neue Version zu lesen, die neue Ausgabe zu lesen. Du würdest uns damit auch tatsächlich einen Gefallen tun, vielleicht ein bisschen was zurückgeben für die Arbeit, die in diesen Podcast fließt, weil wir uns vorgenommen haben, wir wollen zumindest versuchen, ob wir es schaffen, dieses Buch in die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen, um damit einfach noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Und da zählt jetzt jeder Verkauf, insbesondere zählt, dass diese Verkäufe genau jetzt stattfinden. Du findest das Buch auf Amazon, es heißt Immocation, die Do-It-Yourself-Rente, oder unter immocation.de/Buch, dort findest du den Link. Wir freuen uns über jeden von euch, der das Buch als Einstieg nutzt und oder uns einfach Danke sagen möchte für den Podcast und die Inhalte, die wir produzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ehrlich gesagt, finde ich es ja super, dass jetzt solche Immobilien mit einer schlechten Energieeffizienzklasse, dass die jetzt so tolle Titel haben. Die sind jetzt managed to green fähig. Oder die sind jetzt für Value-Add-Investoren super. Ja? Also früher war das ein hässliches graues Endline, aber jetzt heißt das für managed to green. Also ich finde dieses Label super. Ja? Und ehrlich gesagt, ich merke jetzt auch so im Verkauf, dass es ja ganz viele gibt, auch im Markt, die da ziemlich scharf drauf sind, wenn da eine alte Heizung drin ist, wenn es eben keine gedämmte Fassade ist, wenn das Dach eben nicht gemacht ist. Ja, das heißt, selbst wenn man sowas in seinem Bestand findet und sagt, wow, jetzt habe ich ja da so ein Haus mit einer ganz niedrigen Energieeffizienzklasse, mag das durchaus sein, dass man so ein Haus auch in den nächsten Jahren noch, vielleicht nicht in 24 Jahren, aber jetzt in den nächsten Jahren noch ganz gut verkaufen kann, gerade an die, die damit eben auch Value-Add-mäßig Werte im Haus geben wollen. Also dafür gibt es eine spezielle Nachfrage. Also da ist man jetzt nicht so auf verlorenen Posten, wenn man es nicht selber machen will.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie schätzt der Immobilienunternehmer und ich glaube, man darf sagen TV-Experte Jürgen Michael Schick den aktuellen Markt ein? Wo gibt es Chancen, Risiken? Was kommt auf uns zu in Sachen Wohnraummangel? Es gibt viel zu besprechen. Freue mich sehr aufs nächste Update mit dir. Hallo Jürgen.
Hallo lieber Marco.
Genau, also ja, du bist auch ehemaliger Präsident des IVD. Ich sage immer das Gleiche eigentlich zur Einleitung. Es ist Wahnsinn, was du alles mitkriegst, was eben diskutiert wird von eben wirklich der Praxis des Immobilieninvestierens. Du hast selber ein großes Maklerbüro, du bist selber eben Immobilieninvestor, hast aber eben auch als Verbandschef unglaublich viel mit Politik zu tun gehabt, kriegst ganz viel mit. Und TV-Experte darf ich speziell heute sagen, weil du vorgestern, glaube ich, hart aber fair, ein spannendes Gespräch hattest über das Thema Wohnraummangel in Deutschland oder warum Mieten so teuer geworden ist. All das wollen wir besprechen. Ich strukturiere ganz kurz, wir fangen jetzt an mit einem deinem Blick auf Inflation und Zinsen. Ich glaube, es ist einfach die wichtige Basis. Wir wollen wissen, was du über die Banken denkst, welche regulatorischen Änderungen es gab. Dann eben das große, glaube ich, große wichtige Gespräch darüber, Wohnraum ist knapp in Deutschland, was ist sinnvoll zu tun, was ist vielleicht nicht so sinnvoll und was haben wir vielleicht auch für Regulierungen daraus zu erwarten. Weiß noch, wir haben viel darüber gesprochen, auch in diesem Podcast, über Mietpreisbremse, Mietendeckel, was könnte alles kommen in den Wahlprogrammen und so weiter. Es war recht still. Und dann gucke ich gestern die Aufzeichnung von Hart aber fair und denke, oh, das sind die ganzen Themen wieder. Ja, bin gespannt, was du denkst, was uns da möglicherweise bevorsteht. Und dann wollen wir logischerweise deine Markteinschätzung wissen. Was ist mit den Immobilienpreisen passiert? In welchen Lagen? Wo gibt es jetzt gute Investmentchancen? Das machen wir dann zum Schluss. Also, so die Agenda. Jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit und lass uns anfangen mit Kapitel 1. Dein Blick auf Inflation und Zinsentwicklung. Was ist da passiert aus deiner Sicht in den letzten Monaten?
Also ich persönlich war ja total happy, als ich gemerkt habe, dass im November und im Dezember so die Baufinanzierungskonditionen echt deutlich günstiger wurden. Ja, und da hatte ich so einen Eindruck, hey, guck mal, da ist ja schon das, was wir immer so alle erwarten. Also beim Thema Leitzinssenkung gucken ja alle auf die EZB. Ich habe dann auf die Konditionen von meiner Bank geguckt und habe halt gesehen, dass zwischen Oktober und Dezember irgendwie 60, 70, 80 Basispunkte Unterschied waren. Mhm. Und das hat man so richtig gemerkt. Das hat auch jetzt im Frühjahr 2024, glaube ich, ganz schön weit getragen, dass halt die Finanzierungskonditionen wirklich günstiger geworden sind. Ja, jetzt sind sie wieder ein bisschen nach oben geklettert, auch im März und im April merkt man schon, da ist halt eine gewisse Volatilität drin. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass auch bei den meisten Konditionen, die die Banken heute für uns Immobilienkäufer ausrufen, so diese Zinsfantasie für den Verlauf dieses Jahres ja eigentlich schon integriert ist. Ja, also den Konditionen, zu denen ich mich heute einloggen kann, da ist eigentlich das, was wir alle am Markt erwarten, weitestgehend schon integriert.
Also wir erwarten, dass es jetzt Zinssenkungen der EZB gibt. Das erwarten die Banken. Bist du guter Dinge, dass das auch wirklich passiert ist?
Ich glaube ehrlich gesagt, so wie man das ja von den Aktienmärkten auch gesagt hat, zum Teil ist das schon ein bisschen überestimiert. Also da ist zu viel Erwartung im Markt drin. Deswegen gab es ja auch an den Wertpapierbörsen so einen richtigen Boom, weil alle gesagt haben, Mensch, jetzt muss es ja schnell kommen und vielleicht ja sogar noch zur Jahresmitte. Ich habe mal zum Jahresanfang gesagt, ich glaube, nennenswerte Zinssenkungen sehen wir, wenn überhaupt, zum Ende des zweiten Halbjahres, also quasi zum Jahresende. Und was ist jetzt schon nennenswert? Also wenn da eine 3 vor dem Komma stehen bleibt, halte ich das für total realistisch. Ich glaube gar nicht, dass wir nennenswert drunter kommen. Aber wenn halt irgendwo so eine 10-jährige Zinsbindungsfrist nachher wieder mit 3% und nicht in Richtung 4 geht, dann ist, glaube ich, viel erreicht. Und in dem Korridor würde ich mich jetzt persönlich auch als Investor versuchen, zurechtzufinden. Ich glaube, so ein Hoffen auf eine 2 vor dem Komma ist bestimmt legitim, aber vielleicht nicht so wahrscheinlich.
Ja, also ich die Meinung habe ich viel gehört und in den letzten Monaten und glaube ich, das ist auch das vorherrschende Bild und die haben wir auch viel geteilt hier im Podcast. Es scheint jetzt klar zu sein, die Inflation ist im Griff und die Zinssenkungen kommen. Das haben die Banken eingepreist. Deswegen haben wir die, weiß ich nicht, 3,4-3,5% Zins schon gesehen. Das ist ja jetzt wieder ein bisschen schlechter, oder würde ich sagen, so 3,6-3,7 auf 10 Jahre fest. So langsam kriege ich einfach so ein bisschen Sorge, ob eben jetzt wirklich diese Zinssenkungen kommen. Aber du rechnest schon, also weil, ich sag mal, käme das jetzt nicht, müssten die Banken wahrscheinlich reagieren, oder? Und dann ist es auch mal wieder 4% in den nächsten Monaten.
Ich glaube, wir müssen auch damit rechnen, dass da so eine gewisse Grundvolatilität drin bleibt, gerade auch bei den Baufinanzierungskonditionen. Da darf man sich dann von seinen Investmentplänen ehrlich gesagt nicht so richtig verschrecken lassen, sondern da haben wir einfach erlebt, es gibt Monate, wo es hochgeht und wo es runtergeht und vielleicht hat man ja auch so ein bisschen eine mittelfristige Planungsperspektive. Ich habe ein Haus im Auge und dann muss man einfach schnell überlegen, wo befinde ich mich denn jetzt? Ja, also im Dezember hätte ich den Eindruck gehabt, das ist jetzt super, jetzt im April ist halt teurer. Da muss man vielleicht auch überlegen, warte ich noch mal einen Monat, geht es in die richtige Richtung? Aber wir dürfen davon ausgehen, wie wir das ja im letzten Jahr auch gesehen haben, dass es noch ein bisschen hoch und runter geht, bevor sich das dann so einruckelt. Ja, wie gesagt, meine Prognose wäre, wir sind nachher eher an der 3 als an der 4. Aber das hat eine gewisse Varianz. Damit müssen wir jetzt leben.
Würdest du, was gesagt, würdest du warten, um den optimalen Zinszeitpunkt zu treffen?
Nee, ich würde warten, um das passende Objekt zu finden. Und wenn ich das gefunden habe, dann würde ich mir Gedanken machen, wie ich eine Finanzierung optimiere. Aber ehrlich gesagt, die jetzt die ganze Zeit gewartet haben, die warten vielleicht auch zu lang. Ich sehe das ja auch bei denjenigen, die jetzt so die ganz großen Chancen im Markt auch in den letzten anderthalb Jahren verpasst haben. Ja, weil die immer dachten, wir warten noch. Wir warten auf Zinssenkungen, wir warten auf weitere Preissenkungen. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der gerade auch so im jüngeren Lebensalter vielleicht gesagt hat, also mein Vermögen ist erstmal mit Warten entstanden. Das gibt's, glaube ich, nicht, sondern wenn man die passende Immobilie gefunden hat, die in die Landschaft passt, auch vom Preisgefüge, dann zuschlagen und dann gucken, dass man dafür die passende Finanzierung findet. Aber klar, vorausgesetzt, man hat genügend Eigenkapital, vorausgesetzt, das ist nachher auch eine sichere Finanzierung. Ja, uns geht's ja um finanzielle Freiheit und nicht um ein finanzielles Desaster. Ja, das muss natürlich nachher schon stimmen. Ja? Ja. Aber wenn man das gut im Griff hat und wenn man das gut durchdacht hat, dann, glaube ich, gibt's jetzt richtig viele Kaufchancen im Markt. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Aber da jetzt unnötig warten, ehrlich gesagt, damit ich ja total abhängig von dem Außen. Ja, aber ich will ja Gestalter meiner Möglichkeiten sein und nicht der Zugucker von dem, was da draußen passiert.
Ja. Ich habe gerade so vorweggeschickt, die Inflation ist im Griff. Gibt ja auch Meinungen, die sagen, ja, Vorsicht, das kommt auch in Wellen und so. Und das nur kurz noch einmal geklärt. Glaubst du, das haben wir jetzt wirklich erledigt?
Naja, die Inflation insgesamt und diese berühmte Kerninflation, die den Zentralbankern ja schon Sorge macht, muss man, glaube ich, deutlich unterscheiden. Und dass diese Kerninflation schon noch höher ist als politisch gewollt, dass wir von den 2% noch ein ganzes Stück weit entfernt sind, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Ja? Also da hilft alle freundliche Ungeduld, wann geht's denn endlich los, hilft einem noch nicht. Da müssen wir halt realistisch sagen, da ist jetzt viel Weg schon geschafft. Aber wir sind bestimmt noch nicht bei dem zentralbankpolitisch gewollten 2%. Das ist noch ein Schritt.
Ja, ja. Okay, nächster Punkt, Banken. Ich höre von Finanzierungsvermittlern, auch von unserem Partner Interhyp, auch von Banken, mit denen ich direkt gesprochen habe, überall, dass das jetzt wieder massiv anzieht, das Geschäft. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, nehme ich auch so wahr und dann frage ich auch immer nach, was sind das denn eigentlich für Wohnungsbaukredite? Also ist das quasi die Zinsverlängerung, die dann vereinbart wird? Also ist es die Anschlussfinanzierung für einen bestehenden Kredit oder sind es auch wirkliche Neuabschlüsse? Da höre ich Uneinheitliches. Also manche sagen, das meiste Geschäft ist eigentlich so in der Zinsoptimierung, in der Anschlussfinanzierung, wenn die Zinsbindungsfrist endet. Andere sagen, nein, da ist schon wieder ein bisschen mehr Nachfrage da. Das würde sich ehrlich gesagt decken mit dem, was wir ja so im Gesamtmarkt sehen, dass da die größte Talsohle durchschritten ist, dass es wieder eine gewisse Zuversicht gibt, dass es wieder ein paar mehr Kaufhelle gibt. Das merken wir ja mittlerweile auch so, wenn wir in die Gutachterausschüsse reingucken. Ja, da ist eine gewisse Belebung im Markt da. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, also viel von dem, was jetzt auch immer dann die Bundesbank kommuniziert mit dem Anstieg der Wohnungsbaukredite, aber beläuft sich eben nach wie vor auch auf diesen Bereich der Anschlussfinanzierungen, das ist klar.
Ja, also jetzt kommen wir gleich da noch ein bisschen im Detail zu, wie man das im Markt wahrnehmen kann, auch gerade in einem Ankauf ist natürlich super spannend für uns, das wollen wir gleich genauer beleuchten. Vorher würde ich mal sagen, machen wir ein bisschen Hausaufgaben sozusagen, weil ich weißt, du hast über alles den Überblick, deswegen frage ich dich, sagen wir mal seit Jahresanfang, regulatorische Änderungen, vor allem natürlich jetzt irgendwie Wachstumschancengesetz, was ist relevant für den privaten Immobilieninvestor, privaten Vermieter?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die Frage, wie es denn jetzt mit dieser AFA weitergeht, also der degressiven AFA mit der Möglichkeit der 5%igen AFA für den Wohnungsneubau. Das ist bestimmt eine Hilfe für den Bauträger, wenn ich das mal bewerten darf, ob das den Wohnungsneubau rettet. Nein. Ja, das ist so eine homöopathische Dose, die hilft. Aber das wird bestimmt nicht ausreichen, um so den Wohnungsneubau, der einfach am Boden ist, um den zu retten. Aber wer das Vehikel nutzen will, der ist natürlich herzlich eingeladen. Bin ja auch ehrlich gesagt sehr froh, dass dann die Blockade im Bundesrat, was dieses Wachstumschancengesetz angeht, durchbrochen worden ist, dass das jetzt eben abgeräumt ist. Also das ist gut, aber es wird den Wohnungsneubau nicht zurück aufs Gleis führen, muss man auch klar sagen.
Weil es in der Höhe nicht ausreicht, sagst du, dass es die Bauvorhaben so viel...
Ja, genau. Das ist quasi eine homöopathische Dosis. Also ich will mal sagen, was würde denn eigentlich funktionieren? Also funktionieren würden wahrscheinlich nicht 5%, sondern 50%. Also ich vergleiche das mal mit dem Fördergebietsgesetz, das es in den 90er Jahren gab, ja, um damals ja diesen komplett kaputten DDR-Wohnungsbestand zu sanieren. Warum war das attraktiv? Weil man zum Beispiel innerhalb von 5 Jahren sich entscheiden konnte, wann man denn diesen Steuervorteil von 50% in welchem Jahr geltend machen will. Ja, das hatte ja zu einem richtigen Bauboom gesorgt und hatte ja auch ehrlich gesagt so manche Fehlallokationen zur Folge, aber zeigt ja, dass es, also nicht kleckern, sondern klotzen, dass es ein richtig wirksames Instrument war. Und jetzt müsste man sich ja eigentlich, wenn man politisch mutig denken würde, sagen, jetzt auch wieder nicht kleckern, sondern klotzen, denn die Wohnungsbausituation ist ja so dramatisch, dass man wirklich groß denken müsste. Ich glaube, man könnte natürlich auch bei allen Fehlleitungen, bei solchen Steueranreizen aber auch sagen, diesmal nimmt man zum Beispiel anders als damals Bürogebäude und Gewerbeobjekte raus. Büros haben wir eh zu viel. Ja, und man könnte zum Beispiel diesen Steuerabzug auch nur auf sogenannte angespannte Wohnungsmärkte konzentrieren. Also das, was jedes Amt hier in Deutschland immer dekretiert, wo ist Wohnungsmangel A, da wo die Mietpreisbremse gilt. Also könnte man ziemlich genau sagen, da gilt dann sozusagen auch so ein Steuervehikel. Ich glaube, das wäre wirkmächtig und politisch gewollt ist ja, dass diese Wohnungsknappheit beseitigt wird. Damit würde man es schaffen mit der jetzigen degressiven AFA. Wie gesagt, die ist freundlich, aber die hilft nicht wahnsinnig viel, wird das wahrscheinlich nicht gelingen.
Okay, was hast du noch auf dem Zettel, regulatorische Änderung?
Da gibt es ehrlich gesagt eine ganz gute Nachricht, die uns mehr oder weniger ja auch schon im letzten Jahr erreicht hat. Das war die Frage, gibt es denn, jetzt gehe ich nicht in den Neubau, sondern in den Bestand, gibt es denn da so eine Drohkulisse aus Europa? Und das Risiko war doch Zwangssanierung über diese sogenannte europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie, die man schön googeln kann mit diesem Akronym, mit der Abkürzung EPBD. Und die ist jetzt verabschiedet worden. Das ist eigentlich so das eigentlich Neue. Die hat jetzt der Rat in der Europäischen Union im April verabschiedet, das EU-Parlament schon im März. Und das sieht natürlich auch relativ umfangreiche Vorgaben vor und die werden jetzt allmählich in nationales Recht umgesetzt. Und das wird jetzt natürlich für alle Immobilieneigentümer und Investoren spannend. Was macht denn jetzt auch der bundesdeutsche Gesetzgeber draus? Interessant war ja nach diesem PR-Desaster rund um das Heizungsgesetz, dass dann die Bundesregierung, namentlich auch Robert Habeck, zurückgerudert hat und plötzlich gesagt hat, also das, was wir früher immer gefordert haben, gilt jetzt nicht mehr. Wir wollen jetzt doch keine Zwangssanierung mehr. Das fanden die am Anfang ganz toll. Aber dann hat sich ja die Bundesregierung mehrheitlich dazu entschieden, das jetzt doch nicht mehr zu wollen. Und dadurch ist das ja auch rausgefallen auf europäischer Ebene. Also großes Aufatmen für alle, die jetzt Bestände haben. Also diese individuelle Sanierungspflicht bei diesen schlechten Energieeffizienzklassen, Stichwort Worst First, das ist jetzt rausgefallen. Aber die Auflage bleibt Dekarbonisierung des Bestandes, wenn halt die fossilen Energieträger in Deutschland bis 2045 abzuschaffen sind. Die Herausforderung bleibt und die große Frage ist jetzt halt, wie wird das dann in nationales Recht umgesetzt? Das ist eine Diskussion, die werden wir jetzt in den nächsten Jahren in Deutschland führen.
Ja, also du hast gerade gesagt, so ein bisschen auf. Also ich war erst mal überrascht, weil man das jetzt schon irgendwie gefühlt auch vorreitermäßig sagen wollte, dass man auf jeden Fall die bekommt. Und was hat dazu geführt, dass man es jetzt doch nicht, dass man als Deutschland gesagt hat, nee, eine harte Sanierungspflicht, nein?
Ich glaube, man hat gemerkt, wie sehr aufgewühlt diese Heizungsdiskussion die Bürger hat. Also das Gefühl, ein Staat, der mir einen Energieträger aufzwingt, ja, wo Robert Habeck in jeden Keller guckt, ja, wo man quasi schneller zum Standesamt gehen kann und sein persönliches Geschlecht ändern, aber nicht die Heizung. Also das, ich überspitze jetzt mal bewusst, das hat die Mehrheit in Deutschland in den falschen Hals gekriegt. Und da hat man ja gemerkt, wie die Zustimmung und die Akzeptanz für dieses Vorhaben so drastisch gesunken ist. Und gleichzeitig haben die, glaube ich, auch alles politisch falsch gemacht rund um dieses Gebäudeenergiegesetz, was man falsch machen kann, bis hin zu der Situation, dass es da Verbändeanhörungen von Experten gab. Und dann durften die alle so ein 180-Seiten-Gesetz innerhalb von 3 Tagen und übers Wochenende quasi analysieren, dann eine Sachverständigenanhörung und direkt 2 Tage später sollte es beschlossen werden. Also weder die Sachverständigen konnten so ein neues Gesetz angucken, noch die Parlamentarier dann alle Expertise von diesen vielen Verbänden und Experten, die sich dazu geäußert haben. Das war so übers Knie gebrochen, wo man sich dann fragte, warum macht man das nicht ordentlich, warum macht man das nicht in Ruhe und mit Sorgfalt? Und dann hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, halt, das wird jetzt nicht mehr vor der Sommerpause 2023 durchgepeitscht. Aber dann hat man es halt direkt in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause gemacht. Also das schafft ein Misstrauen. Ja? Und jetzt zum Beispiel sieht man ja, glaube ich, auch, wie eine wahrscheinlich sogar ganz vernünftig funktionierende Wärmepumpe als Instrument aber mittlerweile auch diskreditiert ist. Ja? Also geplant war, dass 500.000 von diesen Geräten eingebaut werden in diesem Jahr in Deutschland. Jetzt sagt der zuständige Verband von diesen Installateuren, naja, wenn das 200.000 werden, dann ist das viel. Und es ist halt so, also die Leute wollen nicht gezwungen werden, sondern sie wollen überzeugt werden. Und mittlerweile merkt man, jetzt bleiben wir halt bei dem Energieträger, den wir haben. Wir warten erst mal ab und gucken, was dann kommt. Ja, man hat sich ja explizit so eine Speedprämie, so ein Geschwindigkeitsbonus auch in dieses Heizungsgesetz reingedacht. Aber wenn ich mal so in meine Investorenkreise reingucke, na, die allermeisten sagen, jetzt kurzfristig was machen, eher nicht. Ja, wir gucken mal die Bestände an, gucken mal, was kommt, trotz Speedprämie und trotz Förderung für die, die da ganz schnell sind. Wir warten erst mal ab. Wir wissen, dass wir in den nächsten 21 Jahren die Dekarbonisierung der Bestände machen müssen. Machen vielleicht auch einen individuellen Sanierungsfahrplan, sodass man weiß, was man so im Einzelnen in den nächsten Jahren so Schritt für Schritt machen muss. Halte ich auch übrigens für total sinnvoll, sollte man tun für jeden Bestand. Naja, und dann einfach mal gucken, was so kommt. Ja, ich glaube, das ist im Moment so der Common Sense bei den Investoren. Ich teile das übrigens, denn ich weiß gar nicht, vielleicht siehst du das gleich, welches iPhone ich habe. Ich glaube, ich habe nicht das Neueste, sondern so ein 13 oder 14. Okay. Aber jedenfalls eines weiß ich, mein nicht mehr ganz taufrisches iPhone jetzt ist jedenfalls besser als das iPhone 1. Ja, denn das konnte weniger. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Wärmepumpe 1 einbauen, ist die technologisch nicht der Wärmepumpe 13 überlegen. Das ist so ist meine Erwartung. Ich bin kein Techniker, ich bin Kaufmann. Ja, aber ich hätte so den Eindruck, ohne wahnsinnig viel von Heizungstechnik zu wissen, dass es da einen enormen technologischen Fortschritt geben wird. So ähnlich wie mit der Elektrobatterie bei E-Fahrzeugen. Ja, die erste Batterie hat uns ein paar Kilometer weit geführt und die Batteriegeneration heute führt uns viele hunderte Kilometer. So ähnlich wird es wahrscheinlich auch mit der Heizungstechnologie sein. Und das haben jetzt viele Eigentümer, glaube ich, gut im Gespür. Die warten erst mal ab, was da so kommt. Und vielleicht ist das auch gar nicht so das Unsmarteste, was man im Moment machen kann.
Ja, also ich wollte gerade eben fragen, wie würdest du dich jetzt als privater Investor quasi aufstellen? Das hast du großteils beantwortet. Ich will es nur noch auch ein bisschen kommentieren. Ich habe dann auch, also erstmal war man überrascht und so ein bisschen erleichtert, die Sanierungspflicht kommt nicht. Auf der anderen Seite haben wir dann auch vielfach gesagt, ja, also jetzt hinlegen können wir uns alle auch nicht, weil die Aufgabe besteht und die besteht mal ganz unabhängig von allen Gesetzen, allein deshalb, weil wir natürlich das Klima hinbekommen müssen. Und dann ist die Frage so ein bisschen im Detail, was ist jetzt jeder gezwungen, schon die Heizung rauszurupfen? Dann war, finde ich, auch eine große Erleichterung sozusagen erstmal, also ich Fernwärme first, das macht ja auch Sinn, das verstehe ich irgendwie und dann kann ich eben gucken, gibt es eine Fernwärmeplanung und dann werde ich eben auch nicht gezwungen, jetzt gleich was zu tun. Ganz alte Heizungen müssen ja schon raus, ne? Wenn sie älter 30 Jahre sind, ist aber auch nichts Neues. Und wir haben es jetzt eben auch so gemacht, wir gehen wirklich durch unseren gesamten Bestand durch, haben uns immer so ein Haus des Nikolaus gemalt auf eine PowerPoint-Folie und quasi gelb, grün, rot, also für Wände, Dach, Keller, Fenster und so weiter geguckt und Heizung und dann so überlegt, was sind die nächsten Maßnahmen. Und du hast auch mal gesagt, man kann vielleicht auch mal, man muss nicht immer alles gleich, man kann mal so in Richtung Klassenerhalt denken. Das fand ich einen spannenden Ansatz. Wir sind noch nicht ganz durch mit all unseren Häusern, machen aber diese Pläne, sind bei einigen durch. Was ich so mitgenommen habe, war erstmal Dämmung first, kam fast immer raus. Also eigentlich zuerst dämmen, bevor ich mir jetzt eine super tolle Heizungsanlage überlege. Und mit Dämmung war ich überrascht, wenn ich heute wirklich Worst Performing Building bin, also Energieeffizienzklasse F, G, H irgendwie, dann komme ich mit Dämmung schon relativ weit nach vorne und bin dann für viele Jahre auch safe und kann dann sinngemäß das iPhone 13 einbauen in 13 Jahren. So bin ich, also genau, siehst du das ähnlich?
Das ist, glaube ich, immer die Frage, wo man denn steht. Also ich gehe nochmal über die Finanzierungsseite. Und das ist ja neben dem Versuch, da dann wesentlichen Beitrag für das Klima zu leisten, was ich, glaube ich, vielen Eigentümern auch zubillige, dass das auch deren Intention ist. Aber spätestens bei der Finanzierung erreicht uns ja das Thema. Und jetzt erlebe ich ja bei der Neufinanzierung zum Beispiel, dass es, sagen wir mal, keinen Margenauf- oder Abschlag gibt bei so einer Energieeffizienzklasse D wie Dora. Aber wenn es dann schlechter ist und in diese EFG vielleicht sogar H-Kategorie gibt, ja klar, das ist natürlich ein Konditionsaufschlag, dann wird es teurer. Ja? Und wenn ich in diese C- und B-Berta-Kategorie komme, dann werden die Zinskonditionen günstiger. Also da muss ich mir natürlich auch überlegen, wo ich hin will. Ja? Und davon kann man sich leiten lassen. So rein ökonomisch gesehen ist wahrscheinlich die Fassade aber natürlich deutlich teurer, als heute zum Beispiel eine moderne Hybridheizung einzubauen. Also wenn ich so ein Mehrfamilienhaus habe, kostet mich halt so eine Hybridheizung vielleicht 15.000 Euro. Wenn die eh schon zentralisiert ist, ich muss noch gar keine Wärmepumpe einbauen, habe aber sozusagen einen riesen Energieeffizienzgewinn. Wenn ich die Fassade mache, jetzt mal so ein rundes Beispiel, kostet es halt nicht 15.000 Euro, sondern 80.000 Euro. Und dann ist ja die Frage, was mache ich denn auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zuerst? Ich finde es genau richtig, wie ihr das gemacht habt. Das wird wahrscheinlich unter dem sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan sehr gut zu ermitteln sein. Ja, und dann sieht man ja, was sind die Instrumente mit der größten Wirkung und vor allem, wie viel kosten die? Und dann muss ich eine Liquiditätsplanung machen. Dann muss ich sagen, bis wann kann ich das auch? Ja, und bis wann will ich das auch? Und deckt sich das vielleicht aber auch mit meiner Haltedauer, mit dem, was ich mit dem Haus machen will? Ja, das kann man sich ja dann sehr, sehr genau überlegen.
Spannend. Also wir haben auch eine Hybridheizung eingebaut. Das war allerdings eine Katastrophe vom Aufwand her, weil da waren Vor-Nacht-Speicheröfen drin. Das logischerweise war dann sehr, sehr aufwendig.
Okay, ich musste die ganzen Stränge dann hochziehen und so.
Ja. Genau, das war sehr, sehr aufwendig. Wir kamen aber tatsächlich bei einigen Häusern gar nicht, dass wir vielleicht, die teilweise war auch schon mal eine Fassade gedämmt auf einer Seite oder es war eben ein Denkmal oder so, aber dann eben diese kleineren Dämmmaßnahmen, also vielleicht Fenster, vielleicht Kellerdecke, oberste Geschossdecke und so, dass uns das schon relativ weit gebracht hat. Okay, und du sagst aber, man kann ja eine Hybridheizung jetzt schon noch einbauen, wenn man möchte. Ne? Und ist dann ja auch ganz gut auf eine Wärmepumpe eigentlich vorbereitet, wenn ich tauschen muss quasi die Heizung.
Ja, genau. Ich glaube, teuer wird es vor allem dann, wenn man halt die dezentrale Heizung durch eine zentrale ersetzt. Ich denke, das ist das Teuerste. Also, dass die Politik jetzt so wahnsinniger Fan ist von dieser Fernheizung, ich sehe das ehrlich gesagt so ein bisschen achselzuckend, ja, denn die Heizkosten zahlt ja nachher mein hochgeschätzter Mieter, ja, und wenn der jetzt, weil ich eine Fernheizung habe, effektiv mehr zahlt im Verhältnis zu Gasheizung, ja, dann muss ich irgendwie mir als Vermieter die Karten legen und muss sagen, lieber Mieter, beschwer dich bei der Politik, die wollen jetzt unbedingt die Fernheizung, wenn es so sein soll, dann zahlst du halt in vielen Städten ehrlich gesagt mehr als mit dem fossilen Energieträger Gas. Ja, ob das wirtschaftlich Sinn macht für den Mieter, das ist in vielen Fällen ehrlich gesagt nicht der Fall. Und manchmal ist die Fernheizung ja nicht mal die grünere Technologie, sondern ist auch noch eine schmutzige Heizung. Aber wenn das jetzt halt politisch das neue Narrativ ist, ja, dann sei es so, also wenn ich dann sozusagen energetisch besser dastehe, dann hat das seine eigene Logik. Ich will das gar nicht weiter kommunizieren und kommentieren. Dann nehme ich das zur Kenntnis, dann machen wir das halt. Das mit diesen Gasetagenheizungen, das ist natürlich bei den Beständen oder wo du Nachtspeicherheizungen drin hast, da ist es schon echtes Aufwandsthema. Und diese Stränge, ich gehe durch alle Wohnungen, durch alle Etagen durch, das ist natürlich schon echt auch ein großer Wurf. Das muss man ja auch budgettechnisch gut hinkriegen und auch überlegen, wann das passt. So im Ankauf ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man das mit seiner Bank gleich bespricht, dass die vielleicht ja auch so eine Sanierung der Heizungsanlage gleich mitfinanzieren. Denke immer, das geht einfacher, wenn man es gleich am Anfang auch mit denen bespricht und nicht nach 3 Jahren kommt und sagt, ich brauche jetzt nochmal Geld. Ja, dann ist das ja meistens ein bisschen schwieriger.
Ja, ja. Also ich frage nochmal einen Fall ab, weil es immer spannend ist, also Fälle sich zu überlegen. Gasheizung ist 30 Jahre alt oder 31 Jahre alt. Muss die also jetzt tauschen, ist vielleicht gerade auch noch ausgefallen, ich muss also wirklich was tun, habe keine kommunale Fernwärmeplanung, dann könnte ich sinnvollerweise auch wieder eine Gashybridheizung einbauen, die dann relativ effizient gerade ist, für den Mieter auch gut, die kann dann auch lange halten und die kann ich nachher durch eine Wärmepumpe ganz gut ersetzen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also wir können ja auch heute wieder eine ganz klassische Gasheizung einbauen. Jetzt haben wir im Moment so eine Zwischenperiode bis zu der Phase, wo es, jetzt sind wir in der Welt des Heizungsgesetzes, wo diese kommunale Wärmeplanung vorliegt. Damit ist ja das Heizungsgesetz gekoppelt und in den Großstädten in Deutschland soll diese kommunale Wärmeplanung vorliegen bis zum Jahr 2026 im Sommer und in den kleineren Städten ein Jahr später. Ja, und in der Zwischenzeit, da kann ich jetzt eine ganz klassische Heizung einbauen mit fossilem Energieträger, aber dann habe ich eben diesen wachsenden Anteil von erneuerbaren Energien, die ich dann berücksichtigen muss. Ja, 15%, 30%, 45% Anteil, zum Schluss dann 60% und 100%. So ist das ja gestaffelt in diesem Heizungsgesetz. Und jetzt fragt sich ja mancher, ja, wie mache ich das denn mit so einer Gasheizung? Ja, ehrlich gesagt, so ähnlich wie mit der Steckdose hier an der Wand. Ob da jetzt Ökostrom oder Atomstrom rauskommt, ist der Lampe, die mir gegenübersteht, ziemlich egal. Ich kaufe einfach einen entsprechenden Vertrag. Also als Nutzer ist es relativ einfach. Und dann kann ich ja auch so einen grünen Gasvertrag mit meinem Gasversorger kaufen. Ja, das heißt, die Heizung ist die gleiche, es passiert gar nicht viel. Ich nehme einen anderen Vertrag. Der wird dann ein bisschen mehr kosten, davon kann man ausgehen. Aber so rein vom Handling her muss da kein Installateur kommen und da läuft keiner dann mit der Monteursklamotte durch mein Haus, sondern ich kaufe einfach einen anderen Vertrag. Und das werden die Gasanbieter jetzt ohnehin relativ viel machen. Die müssen das ja umstellen. Ob das ökologisch immer so sinnvoll ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber jedenfalls so rein vom Aufwandsverhältnis ist es, glaube ich, ziemlich easy.
Ja, ja. Okay, vielen Dank, jetzt sind wir ein bisschen ins Detail gegangen. Ich finde es aber einfach spannend, weil ich weiß, dass viele eben Immobilienbesitzer, Eigentümer, Vermieter sich logischerweise diese Fragen gerade stellen. Und du hast es ganz zu Beginn gesagt bei dem Thema gerade, ein individueller Sanierungsfahrplan mit einem Energieberater macht Sinn. Das ist wirklich jedes Mal eine sehr individuelle Entscheidung pro Gebäude. Heißt überhaupt nicht, dass man morgen alles tun muss, heißt aber, dass man wissen muss, was man die nächsten 20 Jahre macht.
Ich finde es klasse, dass wir das Thema beleuchten, denn wenn ich Investoren frage, wo sie denn die größten Risiken heute sehen, gibt es eigentlich immer zwei Themenfelder, die ganz, ganz vorne stehen. Das eine Thema heißt ESG-Pflichten und auch so Vorschriften zur energetischen Sanierung. Das ist quasi so das eine Risikofeld, das alle immer als erstes nennen. Und das zweite Thema ist eine weitere Verschärfung des Mietrechts. Vielleicht können wir dazu ja später nochmal sprechen. Aber das sind die beiden Risikocluster, die allermeisten Investoren im Auge haben. Das eine kann man ein Stück weit antizipieren, das andere vielleicht weniger. Aber deswegen ist es wertvoll, wenn man da drauf guckt und auch einfach seine Bestände dahingehend sich anschaut, organisiert. Sich aber vielleicht möglicherweise auch mal von der Dreckschleuder auch wieder entledigt und die dann rechtzeitig verkauft. Ja? Ja. Jetzt mal so aus Transaktionserfahrung. Ich, ehrlich gesagt, finde es ja super, dass jetzt solche Immobilien mit einer schlechten Energieeffizienzklasse, dass die jetzt so tolle Titel haben. Die sind jetzt Managed to Green fähig. Oder die sind jetzt für Value-Add-Investoren super. Ja? Also früher war das ein hässliches graues Endline, aber jetzt heißt das für Managed to Green. Also ich finde dieses Label super. Ja? Und ehrlich gesagt, ich merke jetzt auch so im Verkauf, dass es ja ganz viele gibt, auch im Markt, die da ziemlich scharf drauf sind, wenn da eine alte Heizung drin ist, wenn es eben keine gedämmte Fassade ist, wenn das Dach eben nicht gemacht ist. Ja, das heißt, selbst wenn man sowas in seinem Bestand findet und sagt, boah, jetzt habe ich ja da so ein Haus mit einer ganz niedrigen Energieeffizienzklasse, mag das durchaus sein, dass man so ein Haus auch in den nächsten Jahren noch, vielleicht nicht in 24 Jahren, aber jetzt in den nächsten Jahren noch ganz gut verkaufen kann, gerade an die damit eben auch Value-Add-mäßig Werte im Haus heben wollen. Also dafür gibt es eine spezielle Nachfrage. Also da ist man jetzt nicht so auf verlorenen Posten, wenn man es nicht selber machen will. Und es gibt ja viele, die einfach sagen, ja, Haus bewirtschaften ist gut, ein bisschen instand halten auch, so ein bisschen CapEx beseitigen auch, aber so diese Kernsanierungen, das will ich nicht, das traue ich mir vielleicht so manpowermäßig oder auch von meinem Knowledge nicht so zu, meinem Verwalter traue ich es auch nicht zu. Also draußen gibt es einen Markt, der das auch ehrlich gesagt ganz, ganz gerne heute annimmt.
Ja. Ja, ich kenne auch einige, die genau quasi eigentlich dann in diesen Markt gehen und sagen, ich schaffe mir das Knowledge drauf, ich spezialisiere mich da ein bisschen, beleuchte das im Detail. Wir bei uns im Bestand, ich fand es auch interessant, wir haben einzelne Maßnahmen wirklich umgerechnet in die Rendite, die sie bringen, weil ich mit den Maßnahmen ja am Ende auch mehr Miete erzielen kann, ich ja auch für den Mieter die Warmmiete günstiger mache. Wir haben ganz tolle Energieberater auch, die komplette Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von so einer Maßnahme machen. Dann kann es sein, dass eine einzelne Dämmmaßnahme tatsächlich eine Rendite hat, die absolut in Ordnung ist, es total Sinn macht, sie mit der Bank zu finanzieren und ich auf die Art und Weise den Wert der Immobilie steigern kann. Wer jetzt, und deswegen, ich kenne immer Leute, die explizit dann ankaufen, das, was du genau sagst, sagen, ich kaufe die jetzt schlecht sind, ich weiß, die kriege ich zu einem relativ guten Preis, kenne mich aber aus, welche genau ich davon kaufe und was ich tun muss und bringe die dann eben, ja, Managed to Green, hört sich natürlich super an, haben wir gleich einen Namen für das Geschäftsmodell. Wir haben es immer den HD-Prozess genannt, aber Managed to Green hört sich natürlich viel besser an, ja. Also von Energieeffizienz, also H zu D oder zu B. Genau, du hast gerade eigentlich schon die perfekte Überleitung gemacht. Zweites großes Thema, was die Leute im Kopf haben, hast du vorgestern ausführlich diskutieren dürfen in der ARD, in der Sendung bei Hart aber Fair. Und ja, wir waren auch mal zusammen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, da war gerade Wahlkampf in Berlin.
Ja, stimmt.
Waren wir mal zusammen eingeladen, für mich quasi erste TV-Erfahrung. Du bist ja Profi da drin und ich fand das sehr krass, wie damals so, ja, richtig Fronten aufgebaut wurden rund um das Thema, ja, Miete ist zu hoch, der böse Vermieter. Ich weiß noch, damals gab es ein Schild bei einer Demo Kill Your Landlord, was du auch als Bild irgendwie dabei hast, ob das sein kann, dass wir so über Vermieter reden. Also das war schon sehr, sehr hitzig. Gefühlt hatte sich das wieder ein bisschen beruhigt. Jetzt gab es eben die Sendung. Da können wir ein paar Themen jetzt gleich rausgreifen. Mietpreisbremse, was zu erwarten und wie sieht es generell aus? Aber was war denn dein Gefühl nach der Sendung? Was ist gerade so gesellschaftlich der Blick auf dieses Thema?
Also eigentlich müsste man ja, wenn man so eine Wohnungsdiskussion führt, Finger in die Wunde legen und feststellen, der Neubau liegt da nieder. Ja, heute leben in Deutschland 3,5 Millionen Menschen mehr als vor 10 Jahren und gleichzeitig wird halt viel zu wenig gebaut und der Neubau geht immer weiter zurück. Also jeder, der so ein bisschen ökonomisch vorgeschult ist, merkt, also wenn die Nachfrage sehr stark steigt und gleichzeitig das Angebot immer weiter zurückgeht, ja, dass es dann eng wird, ist ja offenkundig. Ja? Und eigentlich müsste man ja sofort auf die Diskussion umsatteln, wie können wir diesen Mangel beseitigen. Ja? Aber dass man stattdessen erstmal so 40 Minuten lang über Regulatorik und war nicht der Mietendeckel sogar besser als die Mietpreisbremse. Also dass man da alle Diskussionen und Schlachten der letzten 10 Jahre schlägt, ja, das ist schon erstaunlich. Und da fragt man sich natürlich, haben die den Schuss gehört? Ja, aber so ist das, wenn man mit 3 Berufspolitikern, 2 Journalisten, einer Schauspielerin und einem Branchenvertreter so ein Fachthema diskutiert. So ist das Setting, ja, und dann werden natürlich alle Stereotype rausgeholt, also vom bösen Vermieter. Die sind quasi alle immer gierig und der Mieter ist immer der arme, unterdrückte, sozialbedürftige Mieter. Ja, dass die Wahrheit nie in den Extremen liegt, ist ja offenkundig, aber du kommst in diesen Sendungen gar nicht dazu, das auch mal so gerade zu rücken. Ja. Also wenn ich mir so vorstelle, wem gehören denn eigentlich diese Mietwohnungen in Deutschland? Na, zu 2/3 privaten Kleinvermietern. Ja, 66% der Wohnungen gehören einem privaten Vermieter. Meistens ist es ein Amateurvermieter mit ein paar wenigen Wohnungen. 20% gehören Vaterstaat und Genossenschaften und 13% so privatwirtschaftlichen professionellen Unternehmen. Und das ist ja das, was die quasi immer im Visier haben. Die haben immer so eine LEG, so eine Vonovia, die berühmte Heuschrecke im Auge. Aber so diese 2/3 der privaten Eigentümer, die ehrlich gesagt auch mit ihren Mietern ein gutes Einvernehmen haben. Ja? Also so Horst und Helga als Privatvermieter. Ja? Die sitzen am Küchentisch und sagen, mach mal eine Mieterhöhung. Dann kommen die doch beide zum Ergebnis, schaffen wir doch gar nicht rechtssicher. Komm, wir erhöhen die Miete nicht. Irgendwann zieht der schon aus und dann erhöhen wir die Miete wieder. So ist doch die Lebenserfahrung auch von den meisten Mietern. Ja? Aber das wird in so einer Diskussion nicht gewollt. Da strapaziert man halt dieses Feindbild. Eigentlich schade, weil man da natürlich auch stecken bleibt in so einer staatsfreudigen, staatsbegeisterten Regulierungsdiskussion. Da geht es gar nicht darum, den Mangel zu beseitigen, sondern immer diesen Mangel zu managen. Und da gibt es natürlich immer die Diskussion, muss man die Mietpreisbremse nicht verschärfen? So war das ja dabei Hart, aber Fair eben auch.
Ja. Okay, dann lass uns eben jetzt mal darauf eingehen. Erstmal, Wohnraummangel ist aber ein großes Thema. Es war dann auch, das fand ich schon sehr eindrucksvoll dargestellt, die Familie, die mit 2 Kindern auf 2 Zimmern wohnt, sich ein Wohnzimmer quasi Eltern und Kinder miteinander teilen. Es kann nicht kein Besuch kommen und die können nicht einfach in Berlin sich eine neue Wohnung suchen. Was muss man tun, dass das aufhört? Also wie kriegt man das mehr bauen, was da die Antwort ist, logischerweise erstmal. Aber was muss man tun, damit mehr gebaut werden kann?
Und dann ist ja erstaunlich, dass man dazu eigentlich gar nicht so richtig kommen will, weil ja diese Regulierungsdiskussion natürlich viel, viel angenehmer ist. Ja, und halt immer wieder zu sagen, Mensch, die Staatswohnung ist doch die bessere Wohnung und man muss das in Staatseigentum überführen. Zur Not ist auch eine Genossenschaft akzeptiert. Ja, also wenn das sozusagen erstmal so das Hauptnarrativ ist, dann geht es so ein bisschen unter, wie man es machen könnte. Und natürlich ist es offensichtlich, dass, jetzt sind wir ja beim Thema Neubau, wie man es einfach günstiger und auch deutlich schneller hinkriegen muss. Ja, und im Moment ist man ja dran an so einem Art Bürokratieabbau beim Bauen, aber das geht natürlich viel zu langsam. Ja? Ich will auch explizit sagen, dass ich glaube, dass zum Beispiel im Bundesbauministerium es da eine hohe Erkenntnis für unsere Themen gibt. Für unsere Themen also als Immobilien- und Wohnungsbaubranche. Ja? Also die haben schon ein hohes Erkenntnisniveau erreicht. Aber dann gibt es so dieses Kompetenz-Ping-Pong zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Dann verstrickt man sich sozusagen in diese Diskussion, welche Norm kann ich abschaffen und welche Regelung ist wichtig. Und das, was wir jetzt alle bei jedem Handgriff, den auch wir so als kleine oder mittlere Investoren im Haus machen, sehen wir ja dieses Gestrüpp an Vorschriften. Und wenn halt alle Bauvorschriften immer strenger geworden sind für Energieeinsparungen, für Lärmschutz, für Schallschutz, für Barrierefreiheit, alles, was wir machen, da darf man sich ja nicht wundern, dass es nicht billiger wird, sondern teurer wird. Also Vorschlag wäre natürlich so ein echter Cut, was die Vorschriften angeht, so einen richtigen mutigen Befreiungsschlag. Vor 30 Jahren hat man so 25% von den Regelungen, die es heute gibt. Nur mal so als Gedankenexperiment, wie wäre es denn, man wirft diesen ganzen Ballast wieder ab. Ja, das wäre ein riesen Befreiungsschlag für, glaube ich, alle Beteiligten. Aber das erfordert natürlich Mut. Ja, das erfordert groß zu denken. Aber ich habe so den Eindruck, dann bleiben die Häuser trotzdem sicher, sehen wahrscheinlich auch weiterhin ganz gut aus und sie bleiben trotzdem warm und stabil. Ja.
Ist das realistisch, dass sowas passiert? Du sagst gerade Gedankenexperiment, das hört sich ja so schlüssig an, müssten da nicht alle zusammenkommen, weil es ja vollkommen logisch, dass wenn ich mehr baue, dass das Problem ist. Du hast auch noch ein krasses Beispiel gebracht in der Sendung mit, es dauert, bis ein B-Plan kommt, was 9, irgendwas Jahre, ich glaube in Berlin im Durchschnitt, also bis, ist für mich absolut unvorstellbar, sagen wir mal, da ist eine Wiese oder irgendwie ein Grundstück und bis man entscheidet, was da drauf gebaut werden darf, vergehen 9 Jahre. Unfassbar.
Genau, das ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit von den 2023 festgesetzten B-Plänen, diesen Bebauungsplänen, die aber den größeren Bauvorhaben notwendig sind. Da weißt du halt, welches Haus, Wohnen, Gewerbe, welche Größe, welche Fläche, welcher Spielplatz, welcher Grünanteil. Und es gibt aber übrigens auch Bezirke, die brauchen dafür 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre. Ja, ich glaube, SpaceX fliegt in der gleichen Zeit zum Mars. Ja, aber, und wir machen einen B-Plan. Ja, also ich weiß nicht, ob du einen Kontakt zu irgendeinem Chinesen hast. Ich glaube, die lachen sich tot, wenn die so ihre Geschwindigkeit in der Städteplanung angucken. Aber jedenfalls, das ist halt deutsche Geschwindigkeit. Aber das, was, glaube ich, die allermeisten gar nicht wissen, dass selbst wenn es dann klar ist, was man schließlich machen darf, dass dann häufig noch mal bis zu 10 Jahre vergehen. Ja, denn dann kaufst du dieses Grundstück und dann willst du bauen und ist die reine Bauzeit 2 Jahre, aber 8 Jahre sind dann wieder Warten, Behördenstreit, Baustopp, auch wegen ganz vielen Diskussionen so rund um die Naturschutzbehörde. Ja, und dass das alles Zeit kostet, das ist doch offensichtlich. Weißt du, die Leute beklagen sich immer darüber, dass die Grundstücke so teuer geworden sind. Also jetzt der Projektentwickler oder auch wir, wenn wir mal so eine Finanzierung machen für ein Development, da haben wir ja keine Zinskondition von 3,5%, da zahlen wir wahrscheinlich 5%. Ja, das kann man sich ja schnell ausrechnen. Ich habe ein Grundstück, zahle darauf jedes Jahr 5%. Wenn ich 2 Jahre warten muss, 2 mal 5%, kostet schon 10% mehr. Wenn ich jetzt 10 Jahre warten muss, 10 mal 5%, kostet 50% mehr. Ohne dass der Entwickler, der Grundstückseigentümer, der eigentlich nur das machen will, was von ihm gefordert wird, nämlich eine Wohnung zu bauen, dass der zum Zug käme, weil es halt verhindert, verzögert, blockiert wird. Und dann darf man sich ja nicht wundern, wenn so ein Grundstück allein dadurch, durch quasi Zeitverzug, 50% teurer wird und irgendeiner muss es am Ende des Tages zahlen. Ehrlich gesagt, eine Zahl, die mich total schockiert hat, ist, dass Neubau in Großstädten in Deutschland inklusive Grundstück mittlerweile so circa 5.000 € kostet. 5.000 €. Und wenn, jetzt sind wir vielleicht nicht alle so in diesem Neubau unterwegs, sondern eher so im Bestand, aber dann merke ich ja auch, wie groß da die Differenz ist zu dem, was vielleicht auch sozial noch im Markt zu erzielen ist. Also um 5.000 € Herstellungskosten mit Grundstück vernünftig vermieten zu können, bräuchte ich ja mindestens eine Miete von 20 bis 22 €. Und also kein Feuerwehrmann, kein Polizist, keine Krankenschwester kann sich das sinnvoll leisten. Ja, und da merkt man ja, dass das halt Standards sind, die wir uns so geleistet haben in den letzten Jahren. Und viele sagen ja, oh, das ist jetzt hier durch die Zinswende nicht mehr möglich. Das halte ich für völlig falsch. Ich glaube, die niedrigen Zinsen, die waren ja die Ausnahme, die haben das nur überlagert. Und jetzt kommt es halt zum Vorschein, dass das, was uns so lieb und teuer geworden ist, dass das jetzt nicht mehr geht.
Ja. Wohin führt uns das? Ich habe 2 Fragen, aber erstmal eine Frage, was ist denn jetzt fair? Also ich auch nochmal Wohnraumknappheit, jetzt gibt es ja, ich glaube in Berlin hat man genug Flächen, hattest du mir glaube ich einmal gesagt, da könnte man schon noch Wohnraum schaffen, in München hat man das nicht so unbedingt. Was ist aus deiner Sicht gesellschaftlich fair, jetzt innerhalb des im mittleren Rings in München zu wohnen, dass wäre schön, wenn das jeder könnte, aber das ist ja logischerweise einfach nicht möglich, weil da gibt es nicht genug Platz. Überhaupt in der innenstädtischen Lage zu wohnen, in den Top 7 Metropolen, ist halt einfach zu knapp. Was ist denn fair, wer in diesen Wohnungen zu welchen Preisen wohnen darf?
Naja, also München ist ja ein schönes Beispiel. Also lange, lange hattet ihr in München ja diese Regel, dass man nicht höher als diese schöne Kirche in der Mitte bauen darf. Ja, also wenn die Stadt an sich von der Fläche her begrenzt ist, obwohl man gar nicht weiß, wenn man rausfährt, weil man eigentlich außerhalb von München ist, dann wird es ja ländlich und gemütlich. Aber ja, das ist natürlich alles teuer, aber dann muss ich halt ein Stück weit auch dichter bauen, muss ich halt ein bisschen mehr in die Höhe gehen. Aber wenn dann so eine auch in sich geschlossene Stadtgesellschaft sagt, nein, wir leisten uns das, wir wollen halt nicht höher bauen, ja, dann merkt man auch da, dass das ehrlich gesagt heute nicht mehr funktioniert. Also ich glaube ja, dass die Wirtschaftskraft auch der schönen Landeshauptstadt München viel größer sein könnte, wenn da mehr Menschen hinziehen könnten. Die Jobs wären ja da, ja, diese berühmten exportabhängigen Beschäftigungsverhältnisse. Aber warum wächst diese Region nicht noch viel stärker? Ja, weil sich's keiner leisten kann, da mehr hinzuziehen. Da ist der beste Job der Welt einfach nicht attraktiv, wenn ich da keine Wohnung finde. Und da merkt man ja, wie sehr uns dieses Thema dann auch auf die Füße fällt, uns allen. Ja, und ehrlich gesagt, das könnte man sagen, ich bin mit dem Bestand unterwegs, ist mir ja ganz recht, wenn der Neubau da so eine Krise ist. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ja, denn das ist für den Gesamtkonjunkturmotor relevant. Das ist aber nachher auch, ehrlich gesagt, ein Bumerang, wenn dieser Neubau nicht endlich in die Gänge kommt. Dann antwortet die Politik genau mit diesem Regulierungsreflex. So falsch wir ihn ordnungspolitisch vielleicht auch halten. Aber allein deswegen müssten wir alle ein Interesse daran haben, dass da zumindest die größte Not beseitigt wird und dass man da wieder diese Diskussion so halbwegs ins Lot bekommt. Ja, übrigens, also allein von den Steuereinnahmen her, also 17% aller Steuernahmen in Deutschland gehen auf den Wohnungsbau zurück. Ja? Also auch so ein Kämmerer hat ja ein Interesse daran, dass da was passiert. Also täte uns allen gut.
Ja, ja. Okay, dann habe ich noch eine zweite Frage zu dem Bauthema. Jetzt hast du gerade ja gesagt, wenn man 75% der ganzen Vorschriften abschaffen würde, so wie es vor vielen Jahren mal der Fall war, das wäre doch super. Es hat sich alles sehr angehört als eben utopisch. Also es ist natürlich ein super Gedankenexperiment, aber es wird in der Praxis nicht passieren. Wir brauchen ewig, bis wir überhaupt bauen dürfen. Das alles sich trotzdem möchte ich die Frage stellen. Wenn man jetzt auf einen größeren Zyklus vielleicht guckt. Jetzt haben wir seit vielen Jahren immer das Thema Wohnraum ist sehr, sehr knapp. Wir haben einen hohen Zuzug in Deutschland. Die Menschen werden eben mehr. Wir haben zu wenig Wohnungen dafür und der Neubau ist viel zu wenig. Ich weiß nicht, was eine realistische Zahl ist, was wir pro Jahr sinnvollerweise bauen müssten, um den Mangel in den Griff zu kriegen. Die Regierung sagt 400.000. Was sagst du? Eher noch mehr wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, der Wohnungsmangel ist mittlerweile bei 600.000 Einheiten angekommen. Ja, jetzt werden wir in diesem Jahr nochmal mehr als 200.000 kriegen, aber im nächsten Jahr wahrscheinlich schon weniger als 200.000. Da merkt man, dieses Delta wird immer größer.
Ja, genau. Ich glaube, du weißt schon, was ich hinaus will. Die Frage für mich ist jetzt, sehen wir irgendwann über ein paar Jahre einen Zyklus in die andere, das Pendel in die andere Richtung wieder ausschwingen? Irgendwann werden wir jetzt genug bauen, irgendwann werden wir genug Wohnungen haben und irgendwann werden wir dann entsprechend viel mehr Leerstand haben. Und weil ja Immobilienzyklen auch so groß sind, der Markt so träge und so langsam ist. Also trotz, dass es so schwer ist, in Deutschland gerade zu bauen, ist ja ein Riesenfokus auf dem Thema. Das muss doch irgendwann mal ankommen, oder nicht?
Also ehrlich gesagt, ich habe deine Sorge geteilt vor 3-4 Jahren, weil ich da genauso diese Phase auch Ende der 90er Jahre mit diesem Effekt des Fördergebietsgesetzes, mit dieser starken steuerlichen Förderung im Auge hatte. Und da ist ja deutlich über den Bedarf hinaus gebaut worden. Mhm. Ja. Und das hat ja dann plötzlich zu einem echten Anwachsen von Leerständen geführt. Plötzlich gab es keine Wohnungsknappheit mehr, sondern es gab plötzlich freistehende Wohnungen. Die Preise sind gesunken. Ja, und dann hatten wir ehrlich gesagt ein ziemlich vermaledeites Jahrzehnt, also in den Nullerjahren, als die Preise plötzlich stark zurückgegangen sind, so ähnlich wie jetzt ja in den letzten 2 Jahren auch, im Bereich der Mehrfamilienhäuser zumindest. Nicht bei den Eigentumswohnungen, aber ja bei den Mehrfamilienhäusern.
Stimmt, aber mit einem ganz anderen Grund zurückgegangen sind, oder, die Preise?
Genau, zurückgegangen sind, weil es plötzlich viel zu viele Wohnungen gab. Hier ist es ja vor allem durch dieses Zinsniveau jetzt zum Verrutschen gekommen. Ja, nicht, weil wir jetzt zu viele Wohnungen haben, wir haben weiterhin zu wenig. Aber damals war das ja der Fall. Das heißt, ich habe deine Einschätzung geteilt, wenn zu viel gefördert wird und wenn auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Mieterverein alle nach Steuersubventionen rufen, ja, dann hatte ich so die Sorge, nicht, dass uns da das Gleiche passiert. Aber ehrlich gesagt, so sehr, wie dieses Thema mittlerweile durchhängt, also könnten wir so viel Unterstützung auch für einen Bauturbo gebrauchen, es täte uns, glaube ich, allen gut, ja. Denn wenn wir ehrlich sind, wir können ja nicht eine Marktmiete nehmen, sondern wir kriegen ja auch nur eine Miete, die halt mit dem sozialen Mietrecht in Einklang ist. Bei allen Versuchen, auch mit Sondervermietungsmodell und so. Ja, aber wir haben ja eine Limitierung. Nur zu sagen, soll die Knappheit doch noch größer werden, dann kriege ich noch mehr Miete. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Das funktioniert ja auch draußen bei der normalen Wohnungsvermietung so ja nicht. Nee, ich glaube im Gegenteil, wir müssen gucken, dass diese sozialen Spannungen und Verwerfungen nicht noch viel größer werden. Denn ich sehe da einen riesen sozialen Sprengstoff. Ja? Und man merkt ja auch draußen, was für ein Klima da zum Teil herrscht, auch so ein politisches, ein gesellschaftliches Klima. Und es hat ja was damit zu tun, dass auch Normalverdiener selbst bei gutem Einkommen keine Wohnung finden. Ja? Also ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Vielleicht ist ja einer der Berliner Zuhörer einer derjenigen, die mir helfen können. Ich habe eine studierende Tochter. Ja? Die sucht jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr eine Mietwohnung. Und sagt, hey Papa, du bist doch hier an der Front, du bist doch an der Quelle. Und sagt mir dann, die studiert auch noch Jura, du mach doch meine Eigenbedarfskündigung. Dann sage ich, nee, das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen. Die sagt, komm, ich mache den Formulierungsvorschlag, ich zeige dir mal, wie es geht. Ich habe mich bisher geweigert und habe gesagt, du geh zu den Immobilienportalen, Immobilie 1 und wie sie alle so heißen, guck, was es da gibt. Und sie kommt zurück und sagt, du, ich finde keine. Ich frage meine Hausverwaltungen, auch die eigenen, ja, wenn da mal eine Wohnung frei wird, dann da, wo sie nicht hinziehen will. Ja, also es ist wahnsinnig schwer. Und wenn also nicht mal ein Bürger wie ein Papa hilft, nicht mal ein gutes Einkommen hilft, ja, dann ist das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen und darum muss man sich kümmern. Und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert. Hart aber fair heißt doch, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, ja, aber die Politik ist zum Teil so weit entfernt von den Nöten, die da draußen auf der Straße herrschen, dass man sich nicht wundern darf, wenn die Leute dann zum Teil auch mit Unverständnis darauf reagieren.
Ja, ja. Jetzt möchte ich ein paar Themen quasi abhaken, die ich in der Sendung aufgegriffen habe, weil sie uns automatisch an allen relevanten, glaube ich, vorbeiführen, die da drin waren. Erstmal eine Kleinigkeit, es wurde dann gesagt, jede dritte Wohnung ist möbliert, vermietet in den großen deutschen Städten. Das ist schon interessant, ne? Das ist schon viel, weil bei Möblierung bzw. befristetem Gebrauch die Mietpreisbremse nicht gilt. Ich war überrascht, dass es jede dritte ist. Das hatte, glaube ich, der Moderator gesagt, oder?
Und ehrlich gesagt, das ist Bullshit. Okay. Also das ist wirklich Bullshit. Die Zahl kommt von Immobilien-Scout und ich habe mich ziemlich aufgeregt über die Freunde von Immobilien-Scout. Warum? Weil die kommuniziert haben, jede dritte Wohnung, die bei ihnen inseriert wird, wäre eine möblierte Wohnung. Aber das hat ja mit dem Gesamtmarkt nichts zu tun. Also wenn ich ein Marktplatz bin und da werden halt normale freie Mietwohnungen immer seltener eingestellt, weil es immer weniger notwendig ist. Weil es ja meistens den Nachmieter schon im Haus gibt, der Vormieter hat den Nachmieter gleich in der Hand. Es gibt eine riesen Warteschlange, ja, und viele Verwaltungen inserieren doch diese Wohnungen gar nicht bei Scout. Ja. Das heißt, das ist jetzt ein spezifisches Problem von so einem Marktplatz, der bestimmt gerne mehr Mietwohnungen hätte, hat er halt nicht mehr, weil es gar keinen Bedarf gibt, die zu inserieren. Und wenn du so eine Wohnung inserierst, dann hast du ja innerhalb von wenigen Minuten hunderte Bewerber. Ja. Also insofern ist diese Zahl das Abbild dessen, was bei Immobilien-Scout eingestellt wird, aber eben kein Abbild für den Immobilienmarkt. Aber was bleibt nachher im Gedächtnis? Jede dritte Wohnung ist möbliert. Ja, und das wird dazu führen, dass wir solche Bundesratsinitiativen, wie es die ja jetzt schon gibt, sehen werden zum Verbot von diesen möblierten Vermietungsmodellen. Ja, das ist die direkte Konsequenz, wenn da mal wieder einer sein Wasser nicht halten kann, ja, und dann mit so einer Zahl rauspoppt, die natürlich in den falschen Hals kommen muss. Ja. Und ehrlich gesagt, da muss man so einen Politiker ja auch verstehen. Da sagt er, boah, bei mir im Wahlkreisbüro ist Schlange und das Hauptthema ist Wohnen. Ja, und dann kommt so eine Zahl um die Ecke, jede dritte Wohnung ist möbliert, vermietet. Also richtige blödsinnige Kommunikation. Ich habe mich wahnsinnig drüber geärgert, merkst du. Ja, weil es einen guten Grund gibt, dass man auch möbliert vermieten kann. Dafür gibt es ein Kernklientel. Aber die weitaus größte Mehrheit aller Wohnungen wird halt ganz klassisch frei leer vermietet. Ja? Nur, dass die nicht in den Portalen auftauchen.
Ja, ja. Also gut, dass wir es geklärt haben. Leider gucken wahrscheinlich ein paar Leute mehr Hart aber fair, als dass Leute diesen Podcast hören, aber trotzdem freuen wir uns.
Dann wirst du noch ändern.
Ja. Genau, das können wir noch ändern. Ich warne dich nur vorhin in Respekt deiner Zeit gegenüber. Wahrscheinlich brauchen wir 10 Minuten länger. Ich hoffe, das ist okay.
Ja, super, ich freue mich.
Okay, sehr gut. Weil ich hier aber ja, ein paar Themen habe, die spannend sind. Dann gab es eben eine Situation, das ist ja für mich toll. Ich gucke die Sendung quasi und denke mir, wunderbar, da kann ich den Jürgen nach einem Podcast fragen. Du sagtest dann irgendwie so, hast das in den Raum geworfen, weiß nicht mehr genau an welchem Punkt. Ja gut, wir können ja nicht einfach, weil es uns nicht gefällt, dann eingreifen in den Markt. Wir können jetzt zum Beispiel nicht, wenn die Inflation hochgeht, können wir die auch nicht einfach sagen, das verbieten wir jetzt. In Bezug nehmend auf Mietendeckel, auf Mietpreisbremse und so. Kevin Kühnert sagte dann noch irgendwie schnell, es haben schon mehrere Leute, glaube ich, was gesagt zu dem Zeitpunkt gleichzeitig, ja doch, können wir ja sehr wohl, haben wir ja getan, haben ja eingegriffen, ist ja wunderbar. Du kamst dann nicht mehr zu Wort. Was hättest du als nächstes gesagt?
Ja, ich glaube, das ist echt ein Missverständnis, auch von diesen staatsbegeisterten Freunden, also die ja der Meinung sind, also der Staat wuppt alles und auch der Wohnungsbestand, wenn der nur in öffentlicher Hand wäre, dann wären alle Probleme gelöst. Ich habe versucht zu sagen, also so ökonomische Gesetze wie Angebot und Nachfrage, die kann ich halt nicht verbieten. Du bist ja auch vorhin eingestiegen mit dem Thema Inflation und wieso Preisteuerung. Also Preisteuerung kannst du jetzt nicht per Gesetz verbieten. Man kann es nicht ins Gesetz schreiben, Preisteuerung in Deutschland ist verboten. Das wird nicht funktionieren. Ja, das ist so, wie man jetzt ein gute Mietergesetz machen würde. Ab jetzt sind alle Mieter gut, zahlen immer zum 3. Werktag ihre Monatsmiete pünktlich und bis zum Jahresende regelmäßig. Das wird nicht funktionieren. Ja, also man kann ökonomische Gesetze nicht durch Politik einfach dekretieren. Aber man kann natürlich Rahmenbedingungen setzen, ja, damit es besser funktioniert. Und das gilt natürlich auch für den Mietmarkt. Aber um diese Rahmenbedingungen, da muss man halt auch ringen, ja, so wie mit diesen Konditionen, wie es schneller, wie es günstiger gehen kann, ja, und wie vielleicht auch so eine Verteilungsungerechtigkeit beseitigt werden kann. Ja, aber solange sich das alles erschöpft in der Frage, wie wir nach der einen Regulierung die nächste herbeiführen, ja, solange merkt man ja, dass die da in der Einbahnstraße unterwegs sind. Das kommt dann manchmal so vor, wie der Mensch, der merkt, er läuft in die falsche Richtung. Dann könnte er sagen, okay, ich ändere die Richtung. Aber es gibt dann auch Menschen, die sagen, oh, ich laufe in die falsche Richtung, also muss ich noch schneller laufen. Und so kommt einem das ja manchmal vor. Ja? Also Kevin Kühnert hat zum Beispiel in dieser Sendung, das fand ich total lustig, gesagt, na ja, und wir sind ja nie allein und wir haben ja nicht die absolute Mehrheit. Aber in so einer Stadt wie Berlin, immerhin der größte Wohnungsmarkt in Deutschland, da ist zum Beispiel die Partei von Kevin Kühnert, die SPD, ununterbrochen seit der Wiedervereinigung an den Landesregierungen, am Senat beteiligt, ununterbrochen, in unterschiedlichen Kombinationen. Mal haben sie den regierenden Bürgermeister gestellt, mal nicht. Da kann man ja nicht sagen, die anderen waren es. Ja? Und in so einem Senat wie da in Berlin, aber guck dir auch andere Landesregierungen an, guck dir Wohnungspolitik in München an, da hat man ja alles probiert. Ja? Also hier in Berlin hat man als erstes die Mietpreisbremse eingeführt. Da gab es so einen Baustadtrat in Kreuzberg, der hat den ganzen Tag versucht, Mehrfamilienhäuser privaten Käufern wegzuschnappen, also Vorkaufsrechtsausübung, bis es dann so als rechtsunwirksam verboten wurde. Man hat diesen verfassungsrechtlichen Mietendeckel eingeführt. Man hat ja halbe Stadt zum Milieuschutzgebiet erklärt und nichts hat ja funktioniert. Ja, das ist halt ein Herumkleistern an den Symptomen. Ja, es entsteht keine einzige neue Wohnung. Und das wollen die nicht hören. Ja.
Passend dazu, das Land Berlin kauft 4.500 Wohnungen für 700 Millionen Euro von der Vonovia. Auch da entstehen keine neuen Wohnungen. Hattest du als Beispiel gebracht in der Sendung?
Aber das ist natürlich ein ganz, ganz prima Fall davon, dass man merkt, dass so diese, wenn doch nur der Staat die Wohnungen hätte, dann wäre alles gut, dass einem das natürlich sofort auf die Füße fällt. Also 700 Millionen, fast eine Dreiviertel Milliarde Euro, sind ja mal eine Stange Geld. Ist jetzt nicht ein paar Socken. Und das ist ja Geld, das dir und mir gehört, also wenn es eine landeseigene Gesellschaft ist. Dann fragt man sich ja, also woher haben die das Geld? Ja, von uns Steuerzahlern. Dann geben die fast eine Dreiviertel Milliarde aus für Bestände aus den 70ern, 80ern und 90ern, die ziemlich günstig vermietet sind, 7 Euro, Energieeffizienzklasse Dora und Emil, also eher so eine mittlere energetische Beschaffenheit. Und es entsteht keine einzige neue Wohnung. Und dann fragt man sich natürlich, wir können jetzt Dreisatz rechnen alle zusammen, was hätte man denn mit 700 Millionen sonst machen können? Und jetzt unterstelle ich mal, landeseigene Grundstücke haben die ja genug. dann hätten sie ja, wenn sie seriell modular billig bauen wollen, hätten die auch 3.500, 4.000 neue Wohnungen fürs gleiche Geld errichten können. Ja, und dann wären da 8.000, 10.000 Leute eingezogen und hätten ein Dach über dem Kopf und man hätte die Wohnungsnot in dieser schönen Stadt ein Stück weit mindern können. Was haben die gemacht? Die sorgen jetzt dafür, dass die Mieter, die eh eine niedrige Miete bezahlen, einfach einen anderen Vermieter haben, ohne dass eine einzige neue Wohnung geschaffen wird. Das halte ich echt für eine Geldverschwendung, für ziemlichen Skandal. Aber der Senat, der freut sich, weil er sagt, der Anteil der landeseigenen Wohnungen, der ist gestiegen.
Also die müssen ja am Ende die Sanierungen bezahlen, oder? Wenn die energetisch schlecht sind. Und wenn sie das
kommt noch dazu, genau.
Da kommt noch so eine. Wenn sie nicht auf die Miete umlegen, zahlt es am Ende der Steuerzahler.
Richtig, genau.
Okay.
Gut. Übrigens, wenn du dann sagst, also ich bin ja in München und lass mal den Jürgen da in Berlin alleine frieren mit dieser Aussicht. Ich kann dich trösten, du zahlst es auch, nämlich über den Länderfinanzausgleich.
Okay, alles klar. Und dann, ja, Thema Mietpreisbremse, beziehungsweise, also im Koalitionsvertrag steht ja ein bisschen was drin, dass man schon in die Mietregulierung eingreifen will. Kommt da noch was? War relativ am Anfang von der Sendung dann eben auch das Gespräch. Genau, Kevin Kühnert wartet, glaube ich, auf die FDP und dass da jetzt endlich mal die versprochenen Dinge auch umgesetzt werden. Ist da noch was zu erwarten?
Also, dass die Mietpreisbremse jetzt nochmal verlängert wird, das ist jetzt beschlossene Sache, das wird kommen. Ob die anderen Themen.
Entschuldigung, zu gleichen Bedingungen, ne?
Die Mietpreisbremse. Genau. Also nicht verschärft, sondern einfach weiter verlängert. Ehrlich gesagt, nervt mich ein bisschen, denn damals hatte man uns ja verklickert, man würde das nur machen, um eine Verschnaufpause zu bekommen, um mehr Wohnungen zu errichten. Ja? Und wir haben damals schon gesagt, wird nicht funktionieren. Kein Experte hat das für wahrscheinlich erachtet, dass das funktioniert. Aber so ist das. Das ist irgendwie so mit Kaiser-Sekt-Steuer. Also wenn die Sachen mal eingeführt sind, dann bleiben die halt sehr, sehr lange. Ja? Das wird jetzt verlängert. Aber ich glaube, die anderen mietenpolitischen Vorschläge aus dem Koalitionsvertrag werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr angegangen. Ja, da glaube ich, ist auch das Bundesjustizministerium ziemlich klar in der Position. Wäre auch ehrlich gesagt der falsche Schritt, denn wir haben es jetzt ein paar Mal ja schon verbunden mit dem Wohnungsneubau, der so stark in der Krise ist. Also das Einzige, was man beim Mietrecht machen sollte, ist deregulieren, denn alles andere hindert einfach die Leute daran, noch mehr in den Wohnungsbau zu investieren. Und ich habe vorhin gesagt, was sind die beiden Hauptrisiken? Ich höre das immer, wenn ich die Investoren frage, neben diesen ESG-Pflichten ist es halt das Mietrechtsthema. Ja. Und wir alle haben das ja auch im Kopf und jetzt sind wir natürlich die Immobilienfans und die Begeisterten und sagen, für uns ist das ein tolles Modell, aber vielleicht gibt es auch welche, die weniger nah dran sind und die vielleicht ein bisschen zögerlicher sind, die ein bisschen ängstlicher sind, die jetzt nicht so klassischen und auch tollen Input à la Immocation bekommen und nicht so fit sind, sondern nimm mal so einen Amateur, der das so nebenher macht, also der sozialdemokratische Kleinsparer, der überlegt sich doch dreimal heute, ob er jetzt eine vermietete Wohnung kaufen soll oder ob er halt was anderes macht. Ja? Und den musst du ja eigentlich motivieren. Wir brauchen mehr Geld, das in diesen Markt fließt und nicht weniger.
Ja, und sowas macht auch, also Politik macht tatsächlich einen Unterschied. Für mich ein ganz spannender Erkenntnisprozess über die letzten Jahre, weil wir selber ja wirklich mit der Community und selber aktiv investieren, das Ganze mitkriegen. Wir überlegen gerade, ob vielleicht ein Neubau für uns sinnvoll sein kann, weil wir private Verluste ganz gut gerade fänden. Da ist natürlich dann das Wachstumschancengesetz jetzt ganz interessant. Wir gucken bei jedem Haus sehr im Detail, was für Förderung kriegen wir, macht Heizung, was Dämmung, was macht Sinn. Also das hat wirklich einen Impact so. Und wenn ich natürlich weiß, zum Beispiel, es wäre wirklich so was Hartes wie ein Mietendeckel da, dann ist ja vollkommen klar, dass ich da auf jeden Fall in diesen Markt auf gar keinen Fall investiere. Die Mietpreisbremse, so wie sie jetzt heute ist und dann auch verlängert wurde, wie heftig ist die? Also ist das eine super starke Bremse oder ist das eher nicht so wild? Dadurch, also ich meine 10% bei der Neuvermietung über ortsüblicher Vergleichsmiete, ne, das ist ja das, was quasi so ein bisschen den Anstieg der Mieten dämpfen soll, geht ja auch nur in angespannten Wohnungsmärkten. Also dämpft den Anstieg in der Praxis? Frage 1. Frage 2, wie heftig ist das als Bremse zu bewerten?
Na, ich glaube, da haben wir einen direkten Zielkonflikt, weil die Politik ja auch will, dass wir, die wir in den Bestand investieren, in Zukunft mehr machen mit dem Bestand. Wir haben ja vorhin schon die Frage gehabt, wie wir denn die Transformation zur Dekarbonisierung hinkriegen, also wie wir den energetischen Umbau schaffen. Und was nicht funktionieren wird, ist zu sagen, also die Mieten, die ich da nehmen darf, die reguliere ich stark, und die Modernisierungsmieterhöhung, die kürze ich auch noch, aber gleichzeitig lege ich immer mehr Auflagen auf den Bestand. Mhm. Ja, das wird einfach ökonomisch nicht funktionieren. Und wenn man da immer mehr die Axt dran legt, dann wird halt immer weniger auch in diesen Bestand investiert. Mhm. Wäre ich Umweltpolitiker, dann würde ich ja sagen, weg mit diesen unnötigen Energievorschriften im Neubau. Da ist eh energiepolitisch nichts zu holen, sondern die größten CO2-Einsparungsziele sind im Bestand. Ja, und das kann ich ja nur motivieren, indem man mit dem Bestand auch Geld verdienen kann, damit dann auch genügend Geld da ist für eine energetische Sanierung. Ich glaube sogar, man müsste jetzt die Modernisierungsmieterhöhung wieder zurückführen von 8% auf 11%, weil wir halt mehr Geld ausgeben werden in dem Bestand. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf man sich nachher nicht wundern, warum diese Sanierungsquote nicht in die Gänge kommt. Ja, also man kann die Menschen natürlich zu allem irgendwann mal zwingen, aber dann brauchst du einen totalen Überwachungsstaat. Das ist jetzt nicht mein ordnungspolitisches Modell, sondern es muss halt wirtschaftlich Sinn machen. Da machen es die Leute ja auch gern und mit Freude. Und das wäre ja das, was wir brauchen.
Ja. Okay, jetzt kommen wir gleich zu deinem Blick auf den Immobilienmarkt, Investmentchancen. Und ich möchte aber noch eine letzte Frage stellen, quasi rund um die Sendung, um das Thema Wohnraummangel. Ausländische Investoren war, glaube ich, auch relativ zu Beginn der Sendung, wurde auch gesagt, behauptet, ich glaube von der linken Vertreterin, ist ein großes Problem. Die kaufen quasi massiv in Deutschland Wohnungen und nachher gehören die deutschen Wohnungen ausländischen Investoren. Ist das wahr?
Also ich glaube, das ist auch so ein Feindbild, so ein Stereotyp, auch alter Tage. Ja, ich glaube, wir haben ja einen weitestgehend renationalisierten Immobilienmarkt, wo es nicht so sehr viele neue internationale Akteure in den letzten Jahren gab. Auch schon vor der Marktwende war das doch weitestgehend ein Markt mit den Playern, die hier im Markt unterwegs waren. Aber ich springe jetzt mal zum Beispiel in so ein eher immobiliennahes Umfeld wie auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes, also da, wo sich so eine europäische oder weltweite Investorengemeinschaft trifft. Und da war zum Beispiel auch die Diskussion, also wie viele internationale Investoren kommen jetzt wieder zurück in den deutschen Markt. Und das, was ich da so wahrnehme und auch sehe, dass sich schon immer mehr internationale Investoren jetzt auch wieder ein Stück weit aufstellen und den Markt in Deutschland schon als chancenreich wahrnehmen. Ja, weil die sagen, ja, bei allem niedrigen Wachstumstempo, das wir in Deutschland haben, und die anderen wachsen im Moment schneller, schon richtig, aber Deutschland ist die stärkste Volkswirtschaft in Europa. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja, Städte wie Berlin sind die Hauptstadt von der größten Volkswirtschaft in Europa. In welchem Land in Europa traut man sich zu, die großen Fragen dieser Zeit am besten zu lösen? Na, in Deutschland. Ja, wo ist das Mietniveau relativ niedrig? Na, in Deutschland. Ja, wo gibt es überhaupt einen nennenswerten Mietwohnungsmarkt? Ja, in Deutschland. Wenn die Eigentumsquote in Griechenland bei 90% ist, in Deutschland ist sie halt da, wo sie bekanntermaßen ist, gerade mal die Hälfte, dann habe ich wenigstens auch Mietwohnungen, die ich kaufen kann. Also das alles sind Gründe, warum mittlerweile auch internationale Investoren ein Stück weit wieder den Wiedereinstieg proben und, glaube ich, kurz davor sind, den Markteintritt zu machen. So ähnlich wie mit den Institutionellen. Die sind auch noch nicht wieder massiv im Markt zurück. Aber man merkt, die machen sich jetzt sozusagen so langsam auf die Reise. Alle in kleineren Tranchen, nicht mehr so groß wie früher. Ja. Jetzt habe ich nicht so politisch geantwortet wie da in so einer TV-Sendung, sondern eher so marktstrategisch. Aber die stellen sich jetzt so langsam auf und kommen, glaube ich, zurück, weil sie die Chancen im Markt schon als wirklich interessant empfinden.
Also ja, gut, dass wir Chancen im Markt haben. Ist ja schön, grundsätzlich mal, wenn Leute von außen investieren wollen. Aber führt das auch zu einem Problem? Also gehört nachher Deutschland zu vielen ausländischen Investoren? Das ist die Frage, die ja quasi da aufgeworfen wird.
Aber das kann man ja ziemlich klar sagen. Also wenn das Größenverhältnis so ist, wie vorhin schon mal angesprochen, also wenn 66% der Wohnungen Kleinvermietern gehören, ja, 20% gehören der öffentlichen Hand und Genossenschaften und 13% professionellen Investoren. Ja. Dann merkt man ja, wie groß sozusagen da der Marktanteil ist. Und es gibt kein einziges Unternehmen, das einen nennenswerten Marktanteil in irgendeiner Stadt hätte. Kein einziges Unternehmen, das einen nennenswerten Marktanteil in einem Mikromarkt irgendwo hätte. Ja? Nicht mal die LEGs und die Vonovias haben das. Ja? Das ist anders als in anderen Wirtschaftsbranchen, wo es so dominante, manchmal auch so monopolartige Strukturen gibt. Der Immobilienmarkt ist völlig fragmentiert und deswegen ist es ja auch für kleinere Investoren, Investoren wie auch mich, der ein paar Häuser hat, ehrlich gesagt völlig egal, ob da ein paar größere mit reinkommen. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, wenn es ein paar Großtransaktionen gibt, weil die zeigen, dass der Markt wieder anläuft. Also wenn ich vielleicht mal kurz das Thermometer in den Markt halten darf. Ja, ich habe jetzt festgestellt, es gibt mehrere Städte, wo so im vierten Quartal 2023 und jetzt auch im ersten Quartal diesen Jahres, wo größere Transaktionen stattfanden. Nicht nur als Share-Deals, sondern auch als Asset-Deals. Ja? Und das ist ja ehrlich gesagt für mich als Investor total klasse, wenn also nicht nur so das Mehrfamilienhaus, das ich mir leisten kann, gehandelt wird, sondern auch die Banken, der Markt generell merken, da läuft wieder was. Ja? Und nochmal so Referenzbeispiel Berlin. Da sind im vierten Quartal 2023 1,3 Milliarden Euro nur für Mehrfamilienhäuser investiert worden. Riesen Umsatzsprung. Ja, und zum Beispiel das Umsatzvolumen im ersten Quartal 2024, also jetzt ganz aktuell, Januar, Februar, März, ist mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Also wenn ich erstes Quartal diesen Jahres vergleiche mit erstem Quartal 2023 und ich feststelle, das Umsatzvolumen ist mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr, ja, dann ist das ja ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich möchte ein Haus finanzieren, dann sagen die nicht, du bist ja der einzige Verrückte, der hier kauft, sondern, aha, da passiert was im Markt, ah, interessant, du auch, dann öffnet sich die Tür ein bisschen schneller. Also für mich ist es ein sehr gutes Zeichen, weil da so ein bisschen das Frühlingserwachen in den Markt zurückkommt.
Ja, also genau, jetzt hast du schon die perfekte Überleitung, glaube ich, gemacht, in was im Markt passiert. Ich würde gerne ein paar Rückfragen stellen und auch bei den großen Anfangen. Du hast auch schon gesagt, die Institutionellen, so richtig sind sie noch nicht zurück. Also Vonovia, LEG und Co., habe ich das Gefühl, die verkaufen. Also da sind irgendwie Pakete auf dem Markt, die auch interessant sind. Ich kenne auch Leute, die da gekauft haben. Und aber so die ganz großen Versicherungen, Family Offices, die sind noch nicht so richtig wieder zurück, weil die alternativen Anlageformen noch attraktiv genug sind von den Zinsen. Ist das auch dein Blick?
Ja, das ist bestimmt weitestgehend so. Klar, die Vonovias dieser Welt, die sind noch auf der Verkäuferseite, einfach aus deren Liquiditätsthemen heraus. Also die sind jetzt im Moment, auch in diesem Jahr, bestimmt die geborenen Verkäufer. Aber es gibt natürlich jetzt durchaus die ersten Versicherungen, Versorgungswerke, Beitragskassen, die jetzt so mit kleineren Schritten zurück in den Markt kommen. Aber zu kleineren Tranchen. Also die hat man ja manchmal erlebt, so in diesem großvolumigen, zweistelligen, dreistelligen Millionenbereich. Vielleicht jetzt nicht so unsere Kragenweite immer, aber die hatten so große Tickets. Aber die kommen jetzt mit kleineren Tranchen daher, finden 10, 20, 30 Millionen auch ganz attraktiv. Und das ist jetzt nicht mehr so weit weg von dem, was ja auch manche hier in der Community so bewegen können. Also da sind wir schon zum Teil auch so auf Einzeltransaktionsebene. Dann ist die Frage, was kaufen die eigentlich? Kaufen die Bestand oder Neubau? Naja, beides. Ja, aber es gibt natürlich schon auch einige, die so in dieser Welt der grünen Neubauimmobilien investieren. Also das, was wir Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds nennen. Also da, wo ESG-konforme Neubauimmobilien gesucht werden. Die gehören da auch ins Suchprofil mit rein. Aber es gibt auch ein paar, die finden das Mehrfamilienhausthema im Bestand auch schon wieder ganz gut. Und ehrlich gesagt, das ist, finde ich, gar keine Gegenentwicklung zu unseren Interessen, sondern im Gegenteil, ich finde es gut, wenn da so ein bisschen Rechts- und Links-Deal stattfinden, weil wenn wir verkaufen, ist das gut, dann gibt es eine zusätzliche Nachfrage. Wenn wir kaufen und zur Bank gehen, ist es auch gut, weil die sagen, draußen passiert wieder was.
Ja, genau, dann lassen wir als kleiner werden noch kurz. Mehrfamilienhäuser hast du gerade schon ein bisschen angedeutet. Wenn ich ein entwicklungsbedürftiges Mehrfamilienhaus jetzt kaufen möchte, was bei uns so ein bisschen der etwas fortgeschrittene Investor in der Community sicherlich auch tut, was ein Modell ist, was wir auch die letzten Jahre sehr stark verfolgt haben, uns große Freude gemacht hat. Was erlebe ich da im Moment aus deiner Sicht im Ankauf, vielleicht mal in der A-Lage und in der mittleren Lage, wenn ich mich da auf die Suche mache nach sowas?
Ja, ist eine gute Frage. Also quasi, wie ist denn der Wohninvestmentmarkt im Moment so in Bezug auf seine Chancen? Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, Marco, wenn ich darf. Ich habe gerade ein größeres Wohninvestmentbarometer in der Fertigstellung, da wo wir 2000 Investoren befragt haben. Vermögende Private wie professionelle Investoren nach ihrer Einstellung zum Markt. Heißt deswegen Barometer, weil das jetzt nicht Abschlusspreise sind, sondern so eine Stimmung im Markt. Und die haben auch gefragt, wie schätzt ihr denn den Markt ein in Bezug auf die Kaufgelegenheiten? Und ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, ist es noch gar nicht so richtig veröffentlicht. Aber 43% sagen, na ja, der Markt ist eigentlich ganz gut. Und sehr gut sagen 25%. Mhm. Also was die Chancen im Markt angeht. Ja? Und vielleicht ist das ehrlich gesagt aber auch verbunden, wenn du mich noch fragst, welche Preisentwicklung erwarten die denn? Auch ganz interessant, wenn man so unterscheiden kann, Preisentwicklung stark fallend, leicht fallend, steigend, stark steigend. Ja, das wären ja so, und stabil gibt's auch noch. Wenn das so die Kategorien sind, dann sagen 60% von diesen vermögenden privaten wie gewerblichen Investoren, 60% bei den Preisen, dass sie die als stabil bis steigend erwarten in den nächsten 12 Monaten. Mhm. Ja, und 38% sagen stark fallend oder leicht fallend. Mhm. Ja, stark steigend sagt keiner, ja, aber die Mehrheit sagt zumindest stabile bis leicht steigende Preise voraus. Ja, und das zeigt ja, dass auch so diese Preisrückgangssituation wahrscheinlich überwunden ist. Ja, müssen auch wir uns im Einkauf wahrscheinlich darauf einstellen, dass sich jetzt da halt eine Bodenbildung stattgefunden hat. Der Markt hat sich stabilisiert und darauf müssen wir uns jetzt auch, wenn wir als Käufer unterwegs sind, ja eben auch darauf einstellen.
Also mehr Mietinteressenten kann ich erwarten als vor einem Jahr.
Auf jeden Fall. Weniger
Verhandlungsbereitschaft kann ich erwarten als vor einem Jahr. Richtig. Aber wahrscheinlich eine von vornherein schon realistischere Preiserwartung, die etwas weiter unten ist.
Genau, ich glaube, das kann man ziemlich klar sagen. Natürlich gibt es auch Regionen, wo die Preise noch ein bisschen unter Druck stehen. Das ist so. Den größten Preisrückgang, den haben wir so erlebt, zwischen Mitte 22 und Anfang 23. Und seitdem ging es ja doch eher so ein bisschen seitwärts, von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich. Ich spreche jetzt von Mehrfamilienhäusern im Bestand, nicht vom Neubau und nicht von Eigentumswohnungen. Und da gibt es bestimmt auch mal Städte, die noch ein bisschen mehr unter Druck stehen. Und dann übrigens, wenn man die dann auch fragt, ja, wo kauft ihr denn als Investoren, dann sagen ganz, ganz viele mittlerweile in den Großstädten und im Umland von den Großstädten, einfach weil die wieder günstig geworden sind. Ja, anders als so am Ende vom Superzyklus, wo auch ich ja auch ganz viele so in die C- und in die D-Städte gegangen sind, nur weil die halt noch irgendwie erschwinglich waren. Ja. Aber jetzt haben halt viele den Eindruck, naja, wenn du auch wieder einen 5%er in der Metropole kriegst, warum denn nicht? Ja? Oder gehe ich halt ins direkte Umland vor den Toren, dann bin ich bei 5,x% unterwegs. Auch nicht unspannend. In diese D-Städte, also in die wirklich kleinen Städte, geht nur noch ein kleiner Bruchteil derjenigen, die wir da in dieser Befragung haben. Das könnte aber deswegen sogar schon wieder eine Chance sein, wenn man sich da sehr gut auskennt und sehr trittsicher ist in seiner Gemeinde, wenn man weiß, was einen da erwartet, wenn ich mich da gut auskenne, wenn ich auch weiß, was ich im Verkauf wieder kriege. Da könnte ehrlich gesagt auch eine Marktchance sein, also auch wieder antizyklisch zu agieren, wenn ich mich wirklich gut auskenne, ja, dass ich dann einer der wenigen Marktplayer bin. Aber vorausgesetzt, du bist Experte vor Ort, ja klar, kann man, glaube ich, dann nicht so einfach von der Schablone vom Schreibtisch aus machen.
Also Preise für Mehrfamilienhäuser sind in der A-Lage, in den Top-7-Metropolen, vielleicht noch in der B-Lage, in den Speckgürteln, die dazugehören. Sagst du, die wurden dort eigentlich am meisten getroffen, die sind runtergegangen. Was sie dann jetzt wieder am schnellsten quasi attraktiv macht, um zu sagen, boah, da kann ich einsteigen in München, Berlin zu Preisen, wie ich das eigentlich... Also wir haben es selber erlebt, ne? Wir haben selber jetzt auch in München gesagt, das müssen wir kaufen, weil die Quadratmeter, obwohl das langfristig jetzt bei Hold und so sehr wenig Sinn macht, aber das war dann auch für uns sehr ungewöhnlich, opportunistisch zu sagen, das ist ein Quadratmeter Kaufpreis in München, da müssen wir ein bisschen kaufen irgendwie. Das ist das, was du gerade gesagt hast, oder? Übersetzt quasi.
Ja, genau, denn es gibt viele Städte, wo die Preise so im Wohn-Geschäftshausbereich, im Mehrfamilienhausbereich halt um 35, manchmal sogar 40% zurückgegangen sind. Ja. Zwischen dem All-Time-High und heute, ich bin nebenher Herausgeber vom Zinshausmarktbericht Deutschland, da analysieren wir so 50 Städte in Deutschland und gucken halt alle Asset-Deals an. Also das ist jetzt nicht so mein Bauchgefühl, sondern das ist quasi Ergebnis von sehr genauem Research, wo man alle Asset-Deals angucken kann. Ja, und das ist jetzt ziemlich transparent für den Markt und da ergibt es einfach wieder tolle Kaufgelegenheiten. Könnte man sagen, die Preise müssten immer noch niedriger sein. Da hätte ich die Erwartung, sehr viel mehr sinken die aber nicht mehr. Jetzt muss man dann halt das richtige Geschäftsmodell drauflegen, die richtige Fantasie haben, vielleicht auch mit der richtigen Finanzierung kommen. Aber da sind schon echt die Opportunities.
Wann kommt der nächste Bericht und wo kriege ich ihn?
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel für Berlin einen Quartalsbericht herausgegeben, gerade gestern. Ja, also den kann ich dir gern zur Verfügung stellen, weil es wirklich interessant ist, wenn man so sieht, was denn in den einzelnen Bezirken pro Quadratmeter auch wirklich bezahlt wird. Umsatzvolumen, Kauffälle, Für ganz Deutschland muss man immer ein bisschen warten, wie schnell diese Gutachterausschüsse in den jeweiligen Kommunen arbeiten. Manche sind im Frühjahr schon fertig für das zurückliegende Jahr. Manche sind da erst im Frühsommer fertig. Also das wird ein Sommerthema für Gesamtdeutschland.
Ja, und also ich habe gerade gegoogelt, Zinshausmarktbericht, dann finde ich es. Genau, wenn du noch eine URL hast, sag sie gerne. Ich glaube, die Leute laden es gerne runter.
Ja, gerne. Also da findet man sozusagen bei schick-immobilien.de den Bericht, jetzt gerade ganz aktuell, wie gesagt, der Zinshausmarktbericht für Berlin, den deutschlandweiten, der da jetzt da ist, der hat natürlich sozusagen einen Verschnitt von etwas über einem Jahr. Ja. Aber ich würde mal sagen, das, was wir in einem Vierteljahr sehen, selbst wenn das die Transaktionszahlen von allen Transaktionen in 2023 abbildet, aber das ist schon ein echt gutes Marktinstrument, weil wir ja jetzt eben kein Verrutschen nach oben wie nach unten mehr sehen. Ja, selbst wenn dann quasi die Transaktionen schon ein Viertel oder ein halbes Jahr alt sind, aber gibt es ja, weil es ja so ein Seitwärtsbild im Markt ist, schon eine extrem gute Auskunft. Also was wird denn da tatsächlich gehandelt? Und dann kann ich mich natürlich benchmarken. Finde ich übrigens interessanter, die tatsächlichen Abschlusspreise zu kennen als die Angebotspreise. Ja? Wir können natürlich auch immer auf die Angebotspreise, sprich diesen Portalvergleich gucken. Das finde ich persönlich immer nicht so richtig interessant, weil du weißt ja, Angebotspreise sind zunächst mal Preiswünsche und Preisvorstellungen von Verkäufern. Ja, da sind mir halt die Abschlusszahlen immer wichtiger als das, was man so als seinen Wunschpreis in so ein Portal reinschreibt.
Ja, ja. Okay, dann noch die letzte Kategorie. Eigentumswohnung hast du gerade schon gesagt, das hat sich im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern nochmal ein bisschen anders verhalten.
Ja, deutlich weniger gesunken. Ja, also wenn es da, kann man nicht so ganz eindeutig sagen, weil es da halt einen recht heterogenen, sehr fragmentierten Immobilienmarkt gibt. Aber wenn Mehrfamilienhäuser, ich habe vorhin gesagt, zu 35-40% zurückgegangen sind, dann kann man bei den Eigentumswohnungen das, glaube ich, auf 10% zurückschneiden. Ja. Jetzt ist die Frage, wie ist das bei Bestand und Neubau? Also beim Bestand, glaube ich, ist so ein Rückgang von 10% realistisch. Wir lesen ja jetzt immer, dass die Neubauwohnungen doch so stabil sind. Ja, ja, stimmt auch, bloß von denen wird keine verkauft. Ja. Also da muss man natürlich genau hingucken. Also in der Statistik sind die Preise stabil, aber was hilft's mir, wenn davon keine mehr gehandelt wird? Und da ist so dieser, wir nennen das Erstverkauf von Eigentumswohnungen, also der Projektentwicklervertrieb, der ist quasi zum Stillstand gekommen. Also sehr unterschiedlich in Frankfurt, Düsseldorf, München, Berlin, wenn man da so drauf guckt. Aber da sind quasi so diese Projektentwickler-Erstverkäufe, die sind so richtig abgestürzt um 60, 70, 80%.
Ja. Wegen der Leistbarkeit, weil die einfach so teuer sind, oder? Durch die gestiegenen
Zinsen. Weil die niedrigen Zinsen alles überlagert haben, da sind die quasi explodierten Kaufpreise halt durch die niedrigen Zinsen überschattet und überlagert worden. Ist keinem so richtig aufgefallen, war ein bisschen egal. Jetzt fällt es uns natürlich auf die Füße. Und der Projektentwickler, der halt ein teures Grundstück hatte, teuer bauen musste, vielleicht auch zu einem Standard gebaut hat, wie er dachte, dass es gewollt ist, der bleibt jetzt auf seinem Wohnungsbestand sitzen. Das ist tragisch im Einzelfall, aber ist sozusagen ein Bild. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn es heißt, aber Neubauwohnungen sind doch so preisstabil. Ja, richtig, aber wie gesagt, die werden kaum gehandelt.
Okay, zum Abschluss die Frage nach deiner eigenen Investitionsstrategie. Interessiert, glaube ich, auch viele. Du hast gesagt, du hast ein paar Häuser. Wie und was investiert Jürgen Schick 2024?
Er investiert unter anderem in seine eigenen Bestände in der Form, dass ich mich auch diesem Thema energetische Sanierung zuwende und ehrlich gesagt auch das mache, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich mit individuellem Sanierungsfahrplan mir genau angucke, in welchen Beständen brauche ich auch ein bisschen Luft. Ich bin persönlich ganz froh, dass ich einen relativ niedrigen LTV im Moment habe. Der ist deutlich unter 50%. Das schafft mir so ein bisschen Luft, um dann auch zu überlegen, in welchen Beständen kann ich denn schon nachlegen. Wenn ich einen sehr hohen Fremdkapitalanteil hätte, was ich natürlich pro Objekt bei den jüngeren Häusern habe, logisch, ja, bei denen, die man schon ein bisschen länger hat, ist er halt niedriger. Da kann man sich überlegen, was man machen kann. Aber ich werfe jetzt auch mein Lasso wieder aus in zwei Märkten, in denen ich mich ganz gut auskenne. Nämlich einmal naturgemäß, du weißt, ich sitze in Berlin. Das ist jetzt wieder günstig geworden, finde ich jetzt wieder spannend. Ja, schaue ich mich auch sehr aktiv im Markt um. Und ich bin auch in Nordrhein-Westfalen wieder unterwegs, weil ich auch da den Preisrückgang echt vernehmlich finde Und Nordrhein-Westfalen ist ja als bevölkerungsreichstes Land ein sehr großes Bundesland. Ich bin da speziell im schönen Ruhrgebiet unterwegs. Manche fragen ja im guten oder im schlechten Teil, ich will das gar nicht so als schlecht bezeichnen, aber da, wo die Miete einfach ist, also für die, die vor Ort sind, oberhalb der A40, da finde ich es gut. Und also da sind Essen, Dortmund, Mülheim und so. Da fühle ich mich wohl, finde es super. Da gibt es so viele Chancen mittlerweile. Ja, da haben wir übrigens noch mehr energetische Themen als in den anderen Metropolen, weil es da zum Teil so ein bisschen Ursuppe gibt. Auch so Baualters 50er Jahre Bestände, wo quasi gar nichts passiert, ist schon erstaunlich. Aber wenn man die klasse einkaufen kann, und das kann man, dann finde ich das auch mittlerweile eine echte Chance und Opportunity. Also in den beiden Märkten, da bin ich unterwegs.
Siehst du den Unterschied in der Mietdynamik? Ich habe so, wir haben ja auch in Essen Wuppertalhäuser, wir haben dann eben in Brandenburg, so Stunde weg, Eberswalde, Nauen und so weiter bei Berlin. Die Mietdynamik im Berliner, ich sag mal, erweiterten Umland war deutlich stärker als das, was wir in Essen Wuppertal gespürt haben.
Ja, das ist so. Ja, und da hast du natürlich deswegen auch bei der energetischen Sanierung zum Beispiel ein Riesenthema. Ja? Also da, wo die Nachfrage halt groß ist, da ist sie groß. Ich habe zum Beispiel jetzt so im Berliner und im Umland von Berlin in dem Markt überhaupt keine, sagen wir mal so Mietnomaden, ja, die einfach die Mietzahlung eingestellt haben, sich rausklagen lassen und dann verschwinden. In Nordrhein-Westfalen habe ich das relativ viel, ja, und die sind einfach weg. Ja, also hier macht das gar keiner. Also ist ganz, ganz erstaunlich. Wird die in München auch nicht begegnen, aber vielleicht in so einem schwierigeren oder einfacheren Wohnungsmarkt ein bisschen mehr. Also muss man halt sehr genau wissen, welchen Bestand man sich da zulegt und muss man in seiner Kalkulation natürlich berücksichtigen. Ja, aber die Mietendynamik ist deutlich weniger ausgeprägt. Ja.
Super. Vielen Dank, Jürgen. Wir sind weit über der Zeit. Es war unglaublich spannend. Freue mich auf alles, was kommt. Du bist bei uns am Festival auf jeden Fall im November wieder da. Wir sehen uns jetzt auf unserer Mastermind und werden sicherlich in ein paar Monaten auf Jürgen Podcast das nächste Update machen. Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald, Jürgen.
Danke für die spannenden Fragen, lieber Marco. Bis bald. Tschüss.
Ciao.